2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Mega kotzt. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Moin, Mittwoch, 13. September 2017, Millanton Nummer 45. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier noch zu 6, wahrscheinlich dann demnächst zu 7. Gar nicht, weil wir Nachwuchs erwarten, sondern weil noch jemand kommt, der sich aufgrund des Sturms Sebastian, welcher draußen wütet, verspätet. Und wir sitzen nicht wie sonst im Fanräume-Konferenzraum, sondern im Fanräume-Saal. Bevor jetzt Stammhörer erschreckt aufspringen und sagen, scheiße, die senden live mit Publikum und ich bin nicht dabei. Nee, tun wir nicht. Wir sind nur ausgewichen, weil der Konfi besetzt war und deswegen machen wir das heute mal hier. Ich hoffe, das hört sich nicht schlechter, sondern mindestens genauso gut an wie sonst. Und ich beginne mal meine Runde zu meiner Rechten, Stefan. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du warst längere Zeit nicht da.
Ja, ich hatte Urlaub.
Das sei dir gegönnt. Hast du was Schönes gemacht?
Ich war auch hier lange nicht, ne?
Ja,
Sven will immer kommen, weil es ja auch so toll ist hier und zu zweit... Trauen wir uns noch nicht. Bald kommen wir
zu zweit.
Darf nur einer, genau.
Ja, es darf immer nur einer. Und wenn Justus bald zurückkommt aus Elternzeit, irgendwann Mitte November, dann sind wir drei Leute, die sich daran prügeln, hier kommen zu dürfen. Dann müssten wir, glaube ich, öfter Sendungen machen, vielleicht, damit wir alle zufrieden sind.
Wann kommt er wieder?
Mitte November.
Ah, okay. Dann haben wir vorher noch ordentlich Sendungen. Zu seiner Rechten. Wir verneigen uns alle in Ehrfurcht. Der Meistertrainer. Ja.
Der Meistertrainer. Moin, moin. Hier ist Wolf, ja, klingt komisch, ne? Klingt, finde ich, auch echt schlimm.
Musst du sicher erst dran gewöhnen.
Meistertrainer, ja, aber das Geile ist, das bleibt man ein Jahr lang. Also das ist ja auch so eine Sache, so, das ist nur ganz...
Und das bleibst du dein Leben lang.
Ja, das bleibt man sein Leben lang, aber auf alle Fälle ist, kannst du ein Jahr lang irgendwie dir so oft am Tag sagen, wie du willst, ich bin deutscher Meister. Und angesichts einer kurzen Sekunde, in der sowas entschieden wird, ist das eine ganz schön lange Nachwirkung, die das hat.
Ja, wer jetzt irritiert ist und denkt, wovon reden die? Die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli ist am Wochenende Deutscher Meister geworden und auch das werden wir nachher natürlich ausführlich besprechen. Und Wolf, wie Stammhörer natürlich auch schon seit etlichen Folgen, ich glaube so ungefähr seit der ersten Ausgabe wissen, ist Trainer dieses Teams. Dann zu seiner Rechten der Mensch, der so heißt wie der Sturm, Sebastian.
Moin. Ich bin auch ein bisschen zerzaust heute, passt also. Aber ich finde es ja... tatsächlich ganz nett, dass ein Sturm nach mir benannt wurde und nicht irgendwie so ein langweiliges Hochdruckgebiet mit blauem Himmel und so. Ich finde mich da wieder, passt schon.
Schauen wir mal. Und ihm gegenüber, Rainer, guten Abend.
Guten Abend, ja.
Freuen uns sehr, dass du auch den Weg hier wieder hergefunden hast. Du warst ja auch schon mal zu Gast bei uns und hast dann danach gesagt, du kommst gerne auch mal vorbei.
Ja.
Und nicht als Gast, sondern einfach Teil der Runde. Auch das sehr schön. Und wir werden nachher natürlich drüber sprechen, wie es für dich war, einfach mal jetzt wieder nur Fan und Zuschauer zu sein und nicht die Massen zu unterhalten mit deiner Stimme.
Als ich letztes Mal hier war, habe ich immer darauf gewartet, ihr würdet fragen, wie lange machst du das noch? Und da wusste ich nämlich schon für mich, dass ich aufhören würde, aber ihr habt es Gott sei Dank nicht
getraut. Wir haben uns nicht getraut. Und während wir hier uns noch begrüßen, betritt die Person 7, den Raum, Johnny. Guten Abend.
Guten Abend. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr trotz meiner Anmeldung, dass ich später komme und allem anderen angefangen habt.
Nee, gerade deswegen. Sonst hätten wir gewartet. Wo ist der Junge? Aber jetzt wussten wir, du kommst noch und haben gesagt, dann können wir schon mal loslegen.
Ich habe noch viele, viele andere Sachen, die ich vorher mit euch besprechen wollte. Da werdet ihr jetzt komplett überrascht von
werden. Geil. Ja. Die Tür zumachen? Jetzt bitte.
Aber wollen
vielleicht
wir dann vorne
auch
vorne,
zumachen? Genau.
Ja, aber wenn da keiner mehr im Konfi ist, dann...
Und dann sagt denen, die sollen sie zumachen.
Das ist live.
Das ist live, meine Damen und Herren. Wahnsinn. So, und last but not least.
Weißt du nicht, ist es schlimm, wenn das Johnny hinten auf seinem T-Shirt Terror stehen hat? Das ist jetzt Programm für die Sendung weiterhin.
Das ist auch vorne, Eine der Überraschungen, die er vorbereitet hat.
Ja.
Last but not least in der Runde und heute zum dritten Mal dabei, aber wir können jetzt verkünden, er ist das ab sofort immer, Tim.
Ja, freut mich auch, dass ich da bin.
Und uns
erst. Ich habe nicht mit gerechnet, dass ich so schnell wieder da bin. Sondern ich hatte gedacht, vielleicht zur nächsten Saison mal wieder, wenn da taktisch was Neues kommt oder so. Aber jetzt wieder da zu sein, super. Freue mich. Ich habe auch hier Statistik ohne Ende mitgebracht. Mal gucken, ob ich das
dann bringe. Wahnsinn. Und Johnny klappt das Laptop auf. Wir sind so gut vorbereitet. Ihr glaubt es kaum.
Und vor allen Dingen sein Laptop wenn man es hier auf den Tisch legen würde.
Ich habe Angst, dass ich ihn vergesse.
Weil das mit Aufklebern übersät ist und hier dieser Bierbank hier aus dem Fanladen ist, hier, ne?
Ja,
die ist ja auch voll mit Aufklebern übersät. Das ist quasi so Mimikry. Chamäleonartig hat sich das Laptop hier.
Der gehört mir gar nicht, der war schon hier.
Teil des Tisches.
Weil da hinten die Tür dann auch noch mit Aufklebern übersät ist. Gut, wir werden heute sprechen über die Spiele bei Darmstadt 98 gegen den 1. FC Heidenheim und, wer hat es nicht gesehen, am Montag das absolut überzeugende 1:0 beim 1. FC Nürnberg. Wir haben dabei Wilko Liest aus Alten Übersteigern. Und wir werden natürlich, wie schon erwähnt, über die Deutsche Meisterschaft des Blindenfußballs sprechen. Und dann ganz kurzfristig kam heute noch die Meldung, dass das Präsidium zurücktritt. Ist alles gar nicht so dramatisch, sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Wer heute fehlt, ist Christoph. Der lässt sich entschuldigen, weil er immer noch im Stress ist, jetzt auch wieder mit dem Museum. Aber guter Dinge, das zur nächsten Sendung dann mal wieder zu schaffen. Wir bedanken uns für Spenden, dieses Mal bei Roland. Wir haben jetzt, nachdem Tim auch dazu gestoßen ist, sind wir wieder optimistischer, häufiger in größerer Besetzung zu sein und überlegen deswegen, ein drittes Standmikro anzuschaffen. Dafür, also wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die den PayPal-Button bereits gefunden haben. Und das war's an der Vorrede. Wir können direkt mit dem sportlichen Teil beginnen. Und wir beginnen mit dem unerfreulichsten von den drei Spielen, nämlich dem 3:0 in Darmstadt. Jetzt, weil wir uns ja nicht vorher besprechen konnten, Johnny, warst du in Darmstadt?
Ich war schon mal in Darmstadt.
Das ist schön.
Zu diesem speziellen Spiel war ich nicht in Darmstadt, weil ich überraschenderweise wieder Vorlesung hatte.
Ah, wie ärgerlich. Oder wie schön im Nachhinein.
Kann man so sehen, wie man möchte.
Aber wer vor Ort war, ist Wolf. Ich war hast da. Du dieses Spiel noch vor deinen kramgeplagten Augen?
Nee, aber ich erinnere mich eh nie so doll an Spiele, aber an die Stimmung erinnere ich mich, weil ich da echt gefrustet war und das irgendwie ein Spiel war, wo die erschreckende Harmlosigkeit des FC St. Pauli, finde ich, so eklatant zutage trat. War das das erste Spiel, wo du es und Alagui zusammengespielt haben? War nicht das erste, ne?
Nee,
das Paderborn.
Das sah nur so aus.
Sah nur so aus irgendwie und irgendwie mich diese lethargisches Stürmerverhalten ohne Pressing, also quasi mit 8 Feldspielern spielen gegen Darmstädter, denen komischerweise alles gelang irgendwie und die auch einen schnellen Ball gespielt haben und wir wirklich nur hinterher getaumelt sind. Das war ein verschossener Elfmeter dabei und Rainer hat das eben schon gesagt.
Ja, die Tore in den entscheidend schlechten Minuten, also gleich am Anfang 9. Minute, gleich nach der Halbzeitpause 49. Und als wir wirklich dem Anschlusstor nahe waren, dann in der 82. das 3:0 und damit war der Drops gelutscht.
Ja. Tim hat vorhin gesagt, so schlimm war das gar nicht.
Ich fand das auch nicht schlimm.
Bis auf das Ergebnis. Hast du es im Fernsehen gesehen?
Ich habe es im Fernsehen gesehen, ja. Vielleicht kommst du da ein bisschen besser rüber. Ich meine, Darmstadt ist ja auch, also man ist ja inzwischen einigen Luxus gewöhnt, aber ich war auch mal in Darmstadt und da war da hatten wir Sonne so, aber ich glaube, es hat geregnet da an dem Frühjahr, ne? Das ist natürlich dann nochmal so ein Killer und wenn es dann nur so mittelmäßig läuft auf dem Platz, dann ist das Empfinden vielleicht noch ein bisschen schlechter, als es letztendlich war, aber es ist natürlich, ich meine, Darmstadt hat 3:0 gewonnen und dementsprechend war es nicht so gut. Was wir gegen Darmstadt nicht geschafft haben, was wir zum Beispiel gegen Heidenheim, da kommen wir später zu, und gegen Dresden in der zweiten Halbzeit geschafft haben, ist den Ball über diese erste Mittelfeldreihe rüber zu kriegen. Da. Also so diese 10er, 8er Position im Zentrum, die wurden im Grunde gar nicht angespielt. Und das ist immer so der Knackpunkt. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es echt schwierig. Das wird für alle Teams schwierig. Und Darmstadt, die sind damit aufgestiegen. Genau damit, dass sie da einfach massiv das Zentrum zumachen und dann vorne ein langer Ball und wir gucken mal, irgendwie was passiert. Und das lag uns noch nie. Also
aber so spielen die nicht mehr, ne?
Ja, doch, schon. Okay. Nicht mehr ganz so. Aber sie sind immer noch eine sehr, sehr destruktive Truppe. Wie viele Truppen in der zweiten Liga. Also Darmstadt passt da schon sehr gut hin. Aber jetzt sieht man ja, wo die in der Tabelle stehen. Also die haben halt auch Qualität auf dem Platz. So, ne? Also da können halt auch ein paar Leute durch Einzelaktionen mal was reißen.
Aber wurde es nicht besser nach unseren Auswechslungen? Da kam ja Flum kam ja rein, dann Sahin kam rein und Nitka. Da waren wir doch dem Anschluss dann sehr, sehr nahe eigentlich. Oder hattest du das anders gesehen?
Nö, ich habe das auch so gesehen. Ich habe auch, also das ist so ein Spiel, das kann auch gut, also wir müssen das nicht gewinnen. Darmstadt hat schon verdient gewonnen. Aber 3-0 klingt im Nachhinein, klingt das sehr deutlich und ich habe es persönlich nicht als so deutlich empfunden, unabhängig von dem Elfmeter. Ne, Darmstadt hatte ja auch einen Elfmeter, dementsprechend hätte sich das ja wieder ausgeglichen. So, aber.
Genau, dann weiß ich jetzt auch wieder, warum ich so schlechte Laune hatte, weil Kevin Großkreuz da nämlich dann irgendwie auch tatsächlich als lauffreudiger Spieler auf dem linken Flügel was macht, sogar ein Tor macht und irgendwie, ich habe mal von irgendwelchen Dortmundern gehört, dass der mit Unity ganz dick ist und so ein bisschen in der Rechtsaußen-Hooligan-Szene durchaus eng verwandelt ist und deswegen finde ich, Großkreuz ist für mich ein absoluter Unsympath und ich möchte auch, ehrlich gesagt, möchte ich genau wissen, warum der in Stuttgart rausgeflogen ist, so, aber das wird man dann, vielleicht haben wir ja kleine Informanten, die das hören und uns so kleine verschlüsselte Botschaften zuspielen, aber nee, Großkreuz finde ich, mag ich nicht.
Ich auch nicht.
Der Kevin. Der Kevin. Dabei hätte das alles so gut werden können, weil in der zweiten Minute gehen wir eigentlich mit 1-0 in Führung, zumindest waren, glaube ich, die meisten schon jubelnd aufgesprungen, als Assis Boadus zum Flugkopfball ansetzt und dann leider dem gegnerischen Torwart ins Gesicht köpft. Sonst wäre das die Führung gewesen. Und wie das so ist, wenn man 1-0 in Führung geht, kann man nicht mehr 3-0 verlieren.
Ist oft so.
Ist oft so.
War übrigens statistisch das erste Spiel seit 14 Spielen ohne eigenes Tor.
Mhm. Oh.
Und ja, danach ja auch nicht mehr.
Ja. Und dann das 1-0, besagter Kevin, irgendwie hoher Ball in die Mitte gechippt, Hornschuh und Avivor gehen zum Kopfball hoch, der Ball wird so 3-4 Meter nach vorne geklärt und da steht der Kevin und macht das Ding rein.
War Darmstadt nicht dieses Spiel, wo zwei der Tore irgendwie durch in der Mitte geklärt, aber dann zurück in die Mitte vom Strafraum und da wird dann quasi abgeschlossen
viel? Ja, das 1-0 war so, das 3-0 war so ähnlich, aber da wird Himmelmann aus einem Meter angeköpft und kann nicht mehr anders verteidigen. Aber
bei dem ersten Tor waren wir gar nicht dran, sondern das war doch der lange Darmstädter zentrale.
Legt der den bewusst zurück?
Der legt genau den Kopfball zurück. Das ist so ein Ding. Also ich habe es in der Zeitlupe nochmal gesehen, weil ich das auch dachte, irgendwie Abwehrfehler. Ich weiß gar nicht, wer war das vorne drin? Wie hieß der denn noch?
Ja.
Den Namen nicht mehr auf dem Zettel, aber
keine Ahnung.
In der Zeitlupe sah es wirklich so aus, als dass der hochgeht und dann den Ball einfach nur abtropfen lässt, zurücklegt und von da wird er dann von Atze Kevin leider souverän verwandelt.
Das 2-0 war ein Ei. Da haben wir uns, das war ein richtiges Geschenk.
Das war also
die Situation, wie es zum Elfmeter kam. Das war eigentlich der bitterste Moment da in dem Spiel.
Den muss Avivor eigentlich klären und tritt dann irgendwie gegen Großkreuz, wo ich, also müssen tut man den nicht pfeifen.
Ist das deine Expertenmeinung?
Ich kann ja immer nicht so richtig trennen, ne? Das ist ja schwierig.
Du bist also immer Experte.
Ich bin immer Experte. Nein, ich habe mir schon einen etwas objektiveren Blick auf St. Pauli-Spiele. Ja.
Abgehübner.
Verschafft.
Stimmt einfach nicht.
Aber trotzdem habe ich immer noch die braun-weiße Brille auf. Trotzdem würde ich sagen, wenn er da weiterspielen lässt, ist es nicht dramatisch, aber es ist halt auch dumm von Avivor, wie er da reingeht.
Also ich habe das auf dem kleinen Ding hier gesehen in der Vorlesung und musste nebenbei noch was über Eisenkohlendiagramme lernen, habe das deswegen nur so halb mitbekommen und ich wäre bei dir, nur um mal einzuordnen, was mein Fußball-Sachverstand an der Stelle gemacht hat, nämlich nicht aufgepasst, ich wäre aber bei dir und hätte gesagt, also das wäre eigentlich kein Meter gewesen. Deswegen sah ich so verwundert, dass hier zwei, gerade die beiden Taktikfüchse sagen, dass das so schon war. Und habe mich nicht getraut, was zu sagen und war froh, dass du dich hingestellt hast.
Aber haben die beiden gesagt, das war ein Elfer? Nee, hat sie nicht gesagt, oder?
Nee. Ich habe gesagt, also ich war tatsächlich noch damit beschäftigt, Technik zum Laufen zu bringen, weil wir eine wunderbar neue Technikproblematik feststellen durften, dass wir leben im Zeitalter der ausgehenden IP-Adressen und deswegen wird der ganze Internetstandard umgestellt von IPv4. Das sind IP-Adressen mit einem Punkt dazwischen auf IPv6 und da kriegt man dann Doppelpunkte zwischen den Zahlenkolonnen und unser Telekom-Router ist leider nicht mit dem neuesten Standard vertraut und deswegen gab es da irgendwie Schwierigkeiten und ich habe das Tor nur so ganz halb aus dem Augenwinkel gesehen, aber es sah nicht so doll nach einem glasklaren Elfmeter aus, also ein Elfer gegen uns ist nie ein eindeutiger Elfmeter.
Nie berechtigt.
Ja, Berechtigung ist immer, muss schon sehr deutlich sein, damit man da. Nee, aber wie war es denn? Also im Fernsehen konnte man es wahrscheinlich besser erkennen. Ne?
Also wie gesagt, der berührt ihn, der will ihn aber auch haben. Also ich ist jetzt nicht, dass ich sage, ganz klare Fehlentscheidung. Ich glaube, der TV-Beweis, der ja in der zweiten Liga nicht zum Tragen kommt, der würde ja nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist.
Und das wäre
so weit würde ich nicht gehen. Also den kann man schon geben.
Ja.
Aber wenn er da weiterlaufen hätte lassen, wäre der umgekehrt auch nicht eingeschritten, weil man kann auch weiterlaufen lassen, glaube ich.
Aber war der Elfer für uns nicht auch so ein
Kann,
aber
war noch schlimmer.
Der war gar nicht. Also der war... Also
selbst mit blau-weißer Brille war der gar nichts.
Das war dann die Konzessionsentscheidung, vielleicht doch. Ja.
Ja. Ja, aber das wäre die Situation gewesen in der 68. Der Ball kommt irgendwie hoch in den Strafraum. Ähnliche Situation wie beim 1-0 eigentlich. Und der Darmstädter fällt halt hin und der Ball fällt irgendwie auf ihn rauf und der Schiedsrichter, weil Aziz Boudous auch sehr schön hinter ihm steht und die Arme hochreißt und Hand, Hand, Hand schreit, pfeift der Schiedsrichter brav.
Du als Schiedsrichter,
ja,
das funktioniert?
Bei ihm nicht.
Naja, er ist schon zu lange gezögert. Also umgekehrt ist es tatsächlich so, wenn irgendwas passiert, wo du denkst, ach Mensch, muss ich jetzt pfeifen? Und alle spielen weiter und keiner regelt irgendwie. Dann denkst du ja, vielleicht war da auch nichts.
Ja, das ist ja das, was Alex bei Colinas Erben auch zwischendurch sagt. So dieses, wenn du die Spieler beobachtest, wie sie sich auf eine Situation verhalten.
Genau, wenn die gar nicht reagieren, wenn alle weitermachen, dann machst du dir nicht die Baustelle auf und pfeifst. Umgekehrt, wenn da einer schreit, die schreien ständig. Also du pfeifst nicht, weil der schreit. Aber du entscheidest für dich, ich will das jetzt pfeifen. Und wenn dann zusätzlich auch noch einer schreit, dann tust du es auch. So. Aber das ist eher, glaube ich, Zuschauer denken, dass man deswegen pfeift. Also das macht man nicht. Ich muss das schon selber auch sehen.
Weil nur irgendwie, ich denke von außen immer, wenn ich ein Spiel sehe und die sich aufregen und den Schiri angehen, im weitesten Sinne rege ich mich ja immer schon auf, weil lass doch den Schiri in Ruhe. Ich würde ja, wenn ich Schiri wäre, glaube ich auch jedem, der mich anquatscht, einfach mal eine gelbe Karte geben, damit ich Ruhe habe und diese Rudelbildung nochmal nicht passiert. Aber
das ist aber was anderes, weil da geht es ja darum, wenn die Szene durch ist und die Entscheidung vom Schiedsrichter schon getroffen wurde, dass die Leute dann noch diskutieren.
Ja, ja klar.
Das ist halt Blödsinn, weil keiner wird das irgendwie zurücknehmen oder ändern.
So, jetzt, aber wo du sagst,
in dem Moment schnell einmal Hand schreien, wäre jetzt nicht falsch, ist ja auch nicht irgendwie verboten oder respektlos. Also das, die eigene Wahrnehmung auf dem Platz lautstark zu artikulieren, würde ich jedem Spieler immer empfehlen.
Habe ich früher immer gemacht. Immer. Ich habe immer Hand geschrieben, Faul,
alles. Ist
du der hat schon
Sau noch
Wahrnehmung. Alles, das habe ich alles
geschrieben. Zu Recht aber auch.
Ja, immer.
Der Christian also, Amateurligen übrigens eine gelbe Karte für. Der Kapitän der achten Herren wurde mal mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wegen eines Also ich weiß nicht, ob man die Empfehlung so uneingeschränkt weitergeht.
Und der Ribéry gestern, als der gegnerische Spieler vom Platz gestellt wurde, wie er den Schiedsrichter immer, also nicht nur berührt hat, sondern, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Na, das war ja schon. Ich dachte, der wollte ihn vom Platz stellen. Der hat ihn ja gehätschelt, richtig. Permanent. Und das allein, und ob er ihn damit loben wollte, weiß ich nicht, weil er den anderen vom Platz gestellt hatte. Der war immer an seinem Hals zugange, machte immer so. Habe ich noch nie gesehen.
Aber Ribéry ist ja bekannt dafür, dass er gerne Körperkontakt zu
Schiedsrichterinnen aufnimmt. Und er hat dann hinterher auch einen Einlauf gekriegt davon.
Also das war Champions League, wissen
wir, was ausgegangen? Ja,
3-0.
Bayern hat gewonnen.
War aber das war etwa so wie das Spiel, das 3-0 in Darmstadt.
Okay.
Ja. Aber was
passiert? Ab 1-0 war es nicht mehr interessant.
Irgendwas hat Ribéry mit seinem Trikot gemacht? Irgendwie?
Na,
Bei der Auswechslung. Als er dann ausgewechselt wurde, war er ein bisschen zornig. Und hat er das dann auf die Bank geschmissen.
Ja.
Ja. Die müssen im Kettenhemd spielen, dass das tatsächlich jemand gestört hat auf der Bank. Ich weiß nicht.
Ja, gut. Ja, also Alagui verschießt den Elfer, damit kommen wir nicht auf 2-1 ran und dann ist das Spiel halt irgendwann auch durch. Müssen wir noch irgendwas zu Darmstadt ergänzen? Hat der Fanladen mit seiner Tour irgendwas Nachhaltiges in Erinnerung behalten von diesem Spiel?
Ich hatte Urlaub.
Gab's da Frauenklapperei?
Gegen Eintritt oder?
Nee, da im Grünstreifen. Ich muss ja, der Pressebereich ist das ja, da muss man einmal ganz in den Gästebereich zurück und da gibt es ja irgendwie so einen kleinen Park und da waren dann.
Zumindest, genau, es gab, glaube ich, tatsächlich nach dem Spiel irgendwelche Geschichten, weil die Polizei meinte, irgendwelche Leute hätten Bier geklaut angeblich und gab es Personalfeststellungen bei ein, zwei Leuten, aber von Klapperei weiß ich tatsächlich nicht.
Ich weiß, da waren dann irgendwie weibliche, schreiende Stimmen und Gerenne und auch ein paar Männer dabei. Polizei habe ich keine gesehen. Und
hast du mir doch, ja, jetzt fällt mir auch wieder ein. Ja, ich, wie gesagt, ich war im Urlaub, war lange raus. Es gab tatsächlich auch in Darmstadt das Problem, dass Leute von einem Fanclub, wo auch Frauen mit dabei waren, Ärger hatten, gerade in so einem Wald, wo sie angegriffen wurden von Darmstädtern.
Genau, sowas.
Und das gab wirklich sogar zweimal an dem Abend.
Okay.
Da gab es ein, zwei Vorfälle, die nicht ganz so schön waren.
Gut, aber da war keiner von uns, dementsprechend können wir das nicht so im Detail ausführen. Womit wir beim zweiten Spiel wären, und das war jenes Heimspiel gegen Heidenheim, welches bekanntlich mit 1-0 gewonnen wurde. Und es sah ganz lange Zeit exakt danach aus und in der 93. fiel dann auch das entscheidende Tor. Irgendwo habe ich auch das Tor, ich werde es mal eben suchen und dann spiele ich das gleich ab.
Das steht hier um die Ecke, also wenn das so ist.
Danke.
Zweiter Pfosten, Mölle-Dali, der kleinste St. Paulianer, lauert auf den langen Kopfball, aber gerade noch geklärt der Ball. Gibt es den Eckball noch? Zwei Bälle fliegen von dem Balljungen eingeworfen Richtung linke Ecke. Es ist eigentlich, ja doch, 30 Sekunden haben wir noch.
Ecke, Christopher Buchmann, wieder mit links, vom linken Fuß, mit dem linken Fuß von der linken Seite. Fast alle Spieler im Heidenheimer Strafraum. Ball kommt rein, Kopfball, und da stehen sie da. Tor! Johannes Blum mit dem 1-0. Johannes Blum war es, der da nach dem Kopfball, ich weiß nicht, wer es war.
Es war ein Eckball, da wurde der Kopfball von den Heidenheimern abgelenkt. Und der Ball fiel nah am rechten langen Pfosten runter. Ein Heidenheimer Spieler weiß nicht genau, wo er ist, dreht sich um. Johannes Flum sieht den Ball vor sich und kann den die 80 bis 1,80 Meter über die Grundlinie rausschieben. Tor in allerletzter Minute, Johannes Flum. Alter. Oh Mann, echt, das ist ein Glückstor. Es liegt Kevin Müller, der Torhüter, ganz in grün. Mit dem Gesicht, mit dem Bauch auf dem Rasen und mit dem Rücken Timo Beermann, weil die Partie gar nicht mehr angepfiffen wird.
88 gesagt?
Nee. Vielleicht habe ich es gesagt, aber schon.
1,80
Meter, 80 Zentimeter, das war halt so ganz kurz über die Linie.
Auf jeden Fall Kategorie Kacktor des Monats. Also, so richtig. Also ich habe das auch dann in der Zeitung nochmal gesehen. Das wird ja von dem Heidenheimer mit der Brust irgendwie. Weil der erwartet, dass davor jemand dem im Kopf steht, dann fällt ihm das Ding auf die Brust gegen den anderen Heidenheimer da an Pfosten, der den dann auf den Oberschenkel kriegt und dann.
Also so kurios fand ich das nicht. Ich muss ich sagen.
Meinst du, das hat er
von sich gemacht? Nein, das natürlich nicht.
Außerdem fallen die Kacktore des Monats doch sonst immer gegen uns.
Ja.
Also ich war auch da noch im Urlaub und habe es mir auch heute nochmal als Sendungsvorbereitung nochmal angeguckt und fand es also aus Gegnersicht schon Kacktor. Was sonst wir kassieren würden.
Ja.
Aber er hat da richtig gut reagiert.
Ja.
Unglaublich.
Genau.
Ne? Der Ball fällt ihm vor die Füße.
Nee, er macht schon einen entscheidenden Schritt auch sehr schnell dahin.
Ja, aber das ist,
wenn du,
das
ist ja,
das ist was anderes, als wenn du den Ball vor die Füße kriegst, als wenn du als Verteidiger gerade so quasi Haken im Kopf nach oben, nach unten schlagen musstest, bis du wieder deine Positionsrichtung hast,
aber
dann kannst du nichts machen.
Wie viel haben wir schon vergeben in solchen, genau in solchen Situationen? Ne?
Also, ich glaube, in so einer Situation haben wir noch keinen Fall vergeben.
Ja, aber es ist schon so, da muss halt einer stehen, der muss das schnell antizipieren, der muss die entscheidenden 1,50 Meter zurücklegen und den Ball da richtig reindrücken.
Ja.
Und das hat er gemacht.
Und ich fand es völlig verdient nach der zweiten Halbzeit.
Oh.
Ich werde jetzt irritiert angeguckt.
Oh. Ich fand es viel schöner, wie sich Johannes Flum gefreut hat danach. Der wusste erst gar nicht, wohin mit sich. Hat dann den Torwart angeschrien, hat gemerkt, das ist der Falsche. Dann hat er den Torwart angeschrien, gemerkt, das ist auch der Falsche. Und dann ist er losgelaufen. Das war ein großer.
Nein, das war ja wohl bei vielen nicht so ganz klar, ob es überhaupt der Schiedsrichter anerkannte, weil er ja nicht mehr zur Mittellinie zeigte, sondern gleich den Weg zum Tunnel suchte. Und ich habe mit Dagi drüber gesprochen und die sagte, sie waren auch ein bisschen irritiert, wie wohl auch das Fernsehen, ich habe es auch im Fernsehen nicht gesehen, erst später, nicht genau, der Fernsehreporter nicht genau wusste, war schon abgepfiffen oder was war eigentlich. Das macht den Sache ja auch besonders reizvoll dann, solche Situationen.
Also da muss ein Schiedsrichter ja auch mal eindeutig...
Ja, der kann ja nicht zur Mitte zeigen mehr, wenn...
Aber es war,
wenn er nicht anpfeifen lassen will, aber dann müsste man, also dann ist ein Abpfiff schon eigentlich in der Situation zu leisten, wo man es auch erkennt, oder er müsste dann halt irgendwie mit Körpersprache irgendwas.
Ja.
Also in der Sekunde des Tores solltest du trotzdem zur Mitte zeigen und dann kannst du ja, wenn sich alle aufmachen, kannst du dann immer noch abpfeifen.
Aber, richtig, stimmt, das wäre
Der Assistent ist, meine ich, auch zur Mitte gelaufen, also
der
zumindest
muss
die ersten Schritte gelaufen und dann war er halt abgepfiffen.
Der weiß aber ja auch nicht, dass der
abpfeifen will. Also.
Sehr geiles Foto von Gröni übrigens, der mir gerade über den Weg gelaufen ist, wo ich dann gesagt habe, hey, man müsste eigentlich mal Gröni auch mal einladen in die Sendung. Ein Fotograf. Mal hören, ganz anderes Metier.
Mhm. Aber so. Aber das ist eine gute Idee, ja.
Weil der hat so ein wunderbares Bild gemacht, finde ich, wo du wirklich so mit einem, ich weiß nicht, wie lange ist das, eine 125. 250. Sekunde sozusagen in diesem einen Moment ein ganzes Spiel einzufangen.
Mhm. Und genau das, was Johnny sagt, diese Jubelei von Flum, wo er da so ja. steht, leicht nach vorne gebeugt, Richtung Kurve guckend. Mhm. Ja. Ich war in Österreich zu dem Zeitpunkt und habe mich auf die St. Pauli-App verlassen. Wir waren wandern und so 20 Minuten nach Anpfiff kam dann die Push-Meldung, dass das Spiel losgeht. Da habe ich gedacht, okay, das wird heute keine 1:1 Live-Berichterstattung über die App werden. Und dann kam ganz lange nichts. Und als wir dann wieder im Hotel waren, kam Song 2 als ganz kurzer 1-Sekunden-Jingle über die App. Und da stand dann 90. plus 3 Johannes Flum. Und direkt dahinter kam Hells Bells mit dem Abpfiff. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut.
Wie funktioniert die App? Das klingt sehr interessant.
Also das ist die offizielle Vereins-App und die macht dir für Anpfiff, für jedes Tor und für Abpfiff eine Push-Nachricht aufs Handy.
Ah, okay. Also die Essentials werden mit Audio-File begleitet.
Und also ich weiß nicht, ob das auch geht, aber was ich zumindest nicht bekomme, ist jetzt hier eine Push-Nachricht für jede folgender Sponsor ist wieder bei uns ins Boot gestiegen, Krams. Also ich kriege wirklich nur bei den Spielen so, das ist ganz gut. Hm. Eigentlich überflüssig, weil 99% der Spiele sehe ich ja live, aber da war es zumindest toll. Und das letzte Mal, dass ich das hatte, war vor exakt einem Jahr, als ich das letzte Mal bei einem Heimspiel im Ausland war, nämlich beim Turnier meines Sohnes in Dänemark. Da erzielte Cenk Şahin in eben genau auch jener Nachspielzeit das 2:1 gegen Bielefeld. Ich nehme also inzwischen Angebote an, für welche Auslandsreisen ich demnächst zu Heimspielen dann antrete. Ja, ansonsten, ich schließe mich da zumindest nach Ansicht der Highlights Sebastian an und sage, es war absolut verdient. Wir hatten vor allem in der 84. Das Tor machen müssen, erneut Boadus per Kopf, wo er diesmal nicht am Torwart, sondern an der Höhe scheitert.
An sich selbst scheitert.
An sich selbst vielleicht, ja.
Die Hereingabe war scharf, aber kann man verwerten als Stürmer. Ne?
Ja, also stimmt, die war aus kurzer Distanz von Mölle Dali, aber... Ja.
Aber danach hätten die ja noch ein Tor schießen können. So war es ja viel besser, weil da war ja nichts mehr möglich dann.
Du darfst das entscheidende Tor nicht zu früh schießen. Ja.
Und die Statistik besagt, wenn wir 1-0 führen zu Hause, dann gewinnen wir mit 61%iger Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall konnte man ja sagen, als das Tor fiel, 100%ige Wahrscheinlichkeit. Insofern war das eine neue Dimension dann.
Echt, wenn wir 1-0 führen, gewinnen wir nur 61 Hitter höhere Werte erwartet.
Ja, habe ich auch gedacht. Ja.
Ja. Also wir haben jetzt auch eine Saison zum Beispiel letzte Saison hinter uns gebracht, wo wir auswärts ja gefühlt stärker waren als zu Hause.
Aber ja, eben, da haben wir ja nicht so oft.
Ja, aber da haben wir zu Hause auch nicht 1-0 geführt. Also
okay, das stimmt. So kleine Feinheiten nach
dem. Ja, okay, schon.
Das war vielleicht das letzte Heimspiel am Müller-Tor, ne? Also haben wir noch eins gehabt danach.
Nee.
Weil ich gerade so drüber nachdenke, weil Andrew Meredith, der Videoanalyst, der sitzt da mal oben. Und der ist immer sehr nett und dem habe ich dann gesagt so, Alter, lass mal Kalla oder Schneider im Sturm spielen, weil da waren ja Dinger dabei, irgendwie Chancen, irgendwie auch dieser Kopfball eben gerade, da sage ich, die macht ja jeder rein. Irgendwie so. Und ich habe gesagt, Boadus ist echt kein zweitligareifer Stürmer und war dann auch so wieder. Ja, eben, genau. Und genau, und das ist auch eigentlich die falsche Aussage und das darfst du auch im Videoanalysten nicht sagen.
Hast du ihn schon getroffen? Hast du ihn schon getroffen danach?
Nee. Also ich weiß nicht, also. Aber es war auf alle Fälle, hat er auch sehr entsprechend reagiert, halt sehr harsch und sagte, hey, er hat letzte Saison irgendwie bei 17 Toren beteiligt oder sowas hier, er ist ein Zweitligastürmer und so. Und dann ich so, oh, Schluck, Scheiße, falscher
Spruch. Aber für diese Saison trifft es ja zu.
Ha?
Für diese Saison hast du ja recht gehabt.
Ja, aber ey, ich fand das so krass. Also ich finde das irgendwie so super knallhart, irgendwie das... Du bestimmte Teams siehst, die wirklich mit allen 10 Feldspielern die Bälle jagen und wir machen mit einem oder mit zweien, also wenn Boadus und Alagui spielen, dann sind zwei Spieler von der Balljagd befreit, also die haben sozusagen da ihren speziellen
Auftrag,
den ich aber nicht erkenne, also doch, klar, als Konterspieler irgendwie anspielbar zu sein, aber andere Stürmer jagen Bälle mit in der eigenen Hälfte und holen und laufen mit 10 Mann hinter Ball hinterher und die Teams machen uns dann meistens das Leben schwer und weiß nicht, finde ich halt so ein bisschen, weiß ich nicht.
Aber wenn du über Bourdous schon so furchtbar urteilst, was sagst du denn dann bisher über Alagui?
Ja. Der fällt mir bis jetzt gar nicht auf.
Darf ich noch nicht sagen?
Nee, ich weiß es nicht. Das ist auch Blödsinn. Also das ist, der hat einfach Pech und der muss einfach zusehen, dass er wieder einen Ball an Fuß kriegt. Aber es sah halt in dem Heidenheim-Spiel teilweise wirklich erschreckend aus. Da erinnere ich mich an eine Szene Buchtmann, der sich wirklich durch die Mitte Haken schlagen, durch drei Spieler durchspielt, am 16er ist, eigentlich selber Schussposition hat und sieht dann noch 1,50 m, 2,50 m rechts von sich Bourdous, den er anspielen will. Ball ist weg. Bourdous wurde scharf angespielt von der linken Seite. Ball springt ihm 4-5 Meter weit weg. Also wo du sagst, dieser Spieler ist im gesamten Gebilde auf dem Platz auffällig, egal welche Trikotfarbe er trägt, weil er mit dem Ball gar nichts anfangen kann. Also nicht so, wie es eigentlich ein Stürmer machen müsste. Aber vielleicht macht es das ja auch charmant und das gehört dazu. Und die nächsten Male hackt er die wieder mit der Pike irgendwo rein.
Aber nur waren die ja, beim letzten Spiel waren die ja nun nicht zusammen auf dem Platz. Vielleicht. Und es war eigentlich auch nicht besser. Ich hatte ja gedacht, wir kommen ja gleich zum Nürnberg-Spiel wahrscheinlich. Aber ich hatte ja gedacht, vielleicht präsentiert er sich dann anders, wenn er als alleinige Spitze oder wie auch immer, Littka war ja doch deutlich zurückgezogen und dann auch noch mehr rechts, dass sie sich nicht irgendwie gegenseitig neutralisieren. Also da konnte ich aber keinen Fortschritt bei ihm erkennen.
Aber ich frage mich auch, ob Alagui tatsächlich ein Spieler ist, der als Stürmer in einem 4-2-3-1 vorne richtig eingesetzt ist. Das, ja. Weil für mich ist er eigentlich ein Außenspieler. Hat er, meine ich, im Fürth zumindest auch oft gespielt.
Muss er doch noch mehr laufen. Als Außenspieler musst du ja noch mehr kurbeln.
Ich weiß das.
Okay, gut. Gut, dann ist ja gut. Also.
Nee, aber ich glaube auch nicht, dass... Oder vielleicht ist er inzwischen in einem Alter, wo Laufen möglicherweise ein Problem wird. Ich glaube nicht, dass es an der Befähigung...
Das darfst du in meinem Alter sagen.
In meinem Alter ist Laufen auch schon ein Problem. Das ist okay. Nee, keine Ahnung. Aber irgendwie, er ist halt nicht so der Knipser. Und das ist was ja. Bourdous zumindest letzte Saison ja gut gemacht hat. Ne? Irgendwie, ja, ich gebe Wolf da recht, mit Ballbehandlung sieht bei ihm immer ein bisschen nicht zweitligareif aus, aber wenn du 15 Tore oder wie viele das waren gemacht hast, hast du halt schon gute Argumente.
Also was ist ja auch tatsächlich immer, wir haben ja den Begriff Momentum schon mal gebracht, aufs Spiel bezogen, aber ja auch wirklich auf die Saison bezogen. Spieler kommen in ein Tal und kommen da auch wieder raus. Wenn ich überlege, wie wir letztes Jahr über Marvin Ducksch gesprochen haben, der jetzt bei Kiel der Heilsbringer ist und the next great hero, dann gehe ich davon aus, dass auch Bourdous seine Tore wieder machen wird und auch von Alagui erhoffe ich mir immer noch viel, wobei ich ja derjenige bin, der es so ein bisschen gejinxt hat, weil ich die letzten zwei Jahre gesagt habe, wer war es letztes Jahr? Habe ich schon wieder vergessen.
Ducksch.
Genau, letztes Jahr habe ich gesagt, Ducksch schießt die Tore und davor habe ich gesagt, Budimir. Nee,
ich habe es gesagt.
Du hast Ducksch.
Ja, bei mir ist das übrigens so, ich muss das mal erklären. Ich tippe immer das, was erst im folgenden Jahr passiert. Also ich habe im letzten Jahr, ganz ehrlich, ich habe gesagt, wir werden Zweiter. Ducksch schießt die meisten St. Pauli-Tore und Fürth steigt ab. Im Moment ist es so. Also wir sind nicht Zweiter, aber...
Und Ducksch schießt keine Tore. Ducksch.
Nee, aber er ist ja geliehen. Also ist der St. Pauli-Spieler, der die meisten Tore schießt.
Ja, das ist immer noch Buchtmann. Ja.
Du sagtest übrigens, dass Miyaichi die meisten Tore spielt.
Du bist 3 Jahre deiner Zeit
voraus. Er kennst du jetzt nicht so richtig mehr an. Das kennst du vielleicht auch nicht mehr. Den haben wir lange nicht gesehen. Der ist gerade krank.
Also ich sollte vielleicht keine Tortipps
messen. Doch, mach weiter.
Kommendes Jahr schießt er uns in die Champions League. Du bist 3 Jahre deiner Zeit voraus. Was Wolf schon sagt.
Ja. Okay, da können wir uns drauf einigen.
Und Alagui hat ja auch lange nicht gespielt, bevor er zu uns kam eigentlich. Also bei Hertha hat er ja auch nicht so richtig viel Spielzeit gehabt. Von daher, vielleicht muss er noch ein
bisschen reinkommen. Also die beiden teuersten Transfers haben bisher nicht so viel gebracht. Sahin und
Ugo Schein finde ich schon...
Gar nicht mehr mitspielt im Moment.
Ja, ah, gut. Aber den finde ich schon irgendwie... Ja. Das ist da, also dass der schon eine herausragende Qualität hat, finde ich schon.
Heute kam ja die Begründung, warum er nicht spielt. Ne?
Ach, hast du das gelesen?
Weil er zu viele Fehlpässe sich leistet.
Kann es durchaus nachvollziehen.
Ja.
Ja, aber der Satz war schon, also wenn ich Spieler wäre, hätte ich direkt, das ist wie so eine Nackenschelte.
Ja.
Also man hätte nicht. Das Einzige, das noch dichter anzubringen, wäre ihm mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen.
Wobei ich mich tatsächlich gefragt habe, wenn die das meinetwegen seit Weihnachten diskutieren und 83 Varianten probiert haben, wie sie Cenk sagen, bring ein bisschen mehr Kontrolle in dein Spiel, guck ein bisschen mehr, was du machst und es passiert nichts. Vielleicht ist es ja sogar ein strategischer Move, dass man sagt, okay, gucken wir mal, ob wir ihn gekitzelt kriegen. Ich weiß es nicht, aber inhaltlich konnte ich es nachvollziehen.
Ich glaube ja auch, der wäre in Nürnberg eingewechselt worden, wenn wir halt nicht in Führung gegangen wären.
Ich fand Littker in Nürnberg übrigens auch ziemlich gut.
Das war ein sensationelles Spiel von dem Typen.
Ja.
Das war Wahnsinn.
Und das, das deutete sich schon an in Darmstadt.
Ja, okay.
Als er kam, kam plötzlich mehr Zug ins Spiel. Es waren mehr Überraschungselemente. Aber es war ja eben auch nicht so furchtbar lange, der dabei war. Dann. Und wenn es 0-2 schon steht, was soll er dann noch machen als so junger Spieler?
Ich verweise hier nochmal auf die Saisoneröffnungsfolge, als ich gesagt habe, Littger wird das nächste große Ding in unserer Mannschaft. Ne?
Aber dann erst in 3 Jahren.
Schreib das auf.
Nicht jinxen.
Wir kommen da später zu. Ich habe da noch 2-3 Fragen, vor allem was die gelbe Kartenserie für Bernd Nierich angeht.
Ja, hat er erst 2 dieses Jahr?
3. Ich glaube, er hat 3. Okay. Aber da kommen wir gleich erst zu, weil wir gleich über Nürnberg sprechen.
Darf ich noch ein wenig Statistisches zum gerade eben Diskutierten bringen?
Mach mal.
Und zwar, wo fangen wir an? Achso, wir haben über Buadus gesprochen. Ich hatte beim letzten Mal diese Expected Goals-Werte angebracht. Die kannst du natürlich nicht nur für Teams, sondern auch für einzelne Spieler rechnen. Da gibt es einen schönen Twitter-Account, St. Pauli Stats heißt der. Das ist, selbst bezeichnet er sich als Genderless Robot. Und der postet immer ab und an mal ein paar interessante Statistiken, mit denen ich auch ein bisschen weitergearbeitet habe. Und unter anderem hat er halt diese Expected Goals mal auf die einzelnen Spieler hochgerechnet. Da hatte ich ja gesagt, je nach Chancenqualität ist das ein Wert zwischen 0 und 1. Also 0,01 wäre irgendwie ein Schuss aus dem eigenen 5-Meter-Raum und ein Wert nahe bei 1, irgendwie das Ding, was Johannes Flum dann versenkt hat.
Ach so, also nicht Goal Impact, sondern auf Basis dieser anderen Statistik quasi dann.
Genau, die Torschüsse sind sozusagen gewichtet worden, ne? Die Qualität der Torschüsse. Ja, also irgendwie ein Schuss im Strafraum, der mittig ist und der hat eine höhere Wertung als ein Schuss aus 30 Metern.
Und nochmal ganz kurz, das ist der Koeffizient. Wenn ich den jetzt reinmache, dann. Wie ist das denn? Es ist der kleinere Wert, zeichnet den Spieler als verwandlungsfähig aus? Oder wie ist das? Oder als
Letztendlich ist es so, also der Wert sagt natürlich ganz viel aus. Wenn du erstmal einen hohen Wert überhaupt kriegst, also einen hohen Wert, ich kann damit anfangen, Marvin Dukes führt diese Wertung an nach 4 Spielen. Das ist jetzt nicht nach 5 Spielen, sondern nach 4 Spielen. Führt Marvin Dukes den Wert an mit einem Expected Goals Ratio oder nicht mit Expected Goals Wert von 3,37, was verdammt hoch ist. Also ein Wert von 0,5 ist wirklich schon eine Großchance. Und alles über 0,5 ist irgendwie, warum, also was sind Sie eigentlich vom Beruf,
wenn der nicht reinkommt? Und wenn der 3,75 hat, dann müsste der 4 Tore eigentlich geschossen haben.
Rein theoretisch, ja, so ungefähr. Also, aber also der Wert, also Werte gegen 1 sind ganz, also wenn du einen Expected Goals Wert von 0,5 hast, dann ist das schon eine Chance, wo du sagst, den sollte man schon reinmachen. Dementsprechend, Marvin Dux wird super gehypt, hat auch schon 3 Tore gemacht, aber er hat auch verdammt viele hochkarätige Chancen gehabt. Also manch anderer, da kann man auch sagen, hätte daraus noch viel mehr Tore gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er hat anscheinend auch die Qualität, sich diese Chancen zu erarbeiten oder so Mario Gomez-mäßig im richtigen Moment genau da zu stehen, wo er halt stehen muss. Aziz Buadus führt die Wertung der Spieler an, die den höchsten Expected Goals Wert haben, ohne ein Tor geschossen zu haben. Nämlich 1,74, was auch schon verdammt hoch ist. Christopher Buchmann hat übrigens, der ist in meiner Liste hier gar nicht drin unter den besten 20, hat 3 Tore mit einem Wert von, ich glaube, 1,0 oder so.
Okay. Ja, aber wenn man sich Buchtis Tore anguckt, das sind ja auch alles Fernschüsse, da ist die Statistik der Meinung, die treffen halt eher nicht so richtig oft ins Tor.
Ja, aber das ist doch spannend, finde ich.
Ich finde, das ist eine super spannende Statistik, weil das halt zum einen aussagt, wie ist die Qualität der Spieler, also was können die aus dem, was sie kriegen, machen. Und da liest man jetzt halt, okay, Marvin Dukes hat halt schon 3 Tore gemacht, aber er hat halt auch wahnsinnig viele Chancen dafür gehabt. Und dann gibt es andere Spieler, so wie Christopher Buchmann, die einen recht niedrigen Wert haben, aber schon 3 Tore gemacht haben.
Das bestätigt dann wieder den Spruch, hast du Kacke am Schuh.
Korrekt. So würde ich es auch bezeichnen.
Zumal die
Assis-Buadus-Szene
gegen Heidenheim, über die wir eben gesprochen haben, ist ja wahrscheinlich auch sowas wie 0,75 oder so.
Das war relativ hoch. Ich muss leider sagen, dass diese Expected Goals Ratios, von denen ich letztes Mal gesprochen habe, der Blog, der das macht, dieser niederländische Blog, der hat leider seine Request-Line auf Twitter geschlossen, weil zu viele Anfragen gekommen sind. Jetzt macht er nur noch ausgewählte Spiele und da ist ich glaube, ein Zweitligaspiel pro Spieltag, das lässt er durchlaufen und dementsprechend wird es leider eng mit weiteren Werten. Sonst hätte man da mal eine schöne, Statistik machen können, die ja auch dann, wenn man die Expected Goals Ratios oder die Werte, die einzelnen Werte für die Teams vergleicht, könnte man auch, das ist ja immer ein ganz guter Indikator, wie gut ein Team wirklich ist und wie schlecht oder gut oder schlechter oder besser sie da in der Liga dann stehen im Vergleich. Was zu Guadalupe noch ganz interessant ist, weil wir über die Ballverluste gesprochen haben, whoscored.com hatte ich letztes Mal auch schon angefügt. Da führt Buadus deutlich die Wertung Ballverluste an, nämlich er hat insgesamt 17 Ballverluste, davon 7 versprungen und 10 verloren. Direkt da, dahinter kommt Sami Alagu mit 4 und 7, also 4 Bälle versprungen, 7 verloren. Und was ich auch interessant finde, da wir auch über Cheng Shaiying gesprochen haben, Cheng Shaiying hat 5 Bälle sind ihm versprungen, 4 hat er verloren. Im Vergleich dazu Waldemar Sobota, wie Rainer mir gerade nochmal sagte.
Mhm. Sobota.
So, mit, das ist ein S, nicht so. Nicht so, sondern so.
Sobota, genau. Sobota. Sobota. Sobota.
Ja.
Aber nämlich nicht Sobota, Sobota,
ja.
Sondern ein T und ja. Genau, wir sagen nochmal, ja. Du kannst das nicht.
Sobota.
Sobota. Sobota.
Ich weiß jetzt nicht, wie es in meiner Liste steht, genau, mit dem Betonungszeichen.
Aber. Ich schicke dir die Dings. Ich habe ja bei dem Fotoshooting, habe ich dir ja alle ihren Namen sagen lassen.
Genau.
Und dann gab es, und die beiden Ghetto Boys, wie Alagui und Buadus genannt werden, haben dann auch spaßige, wie sie ihren Namen aussprachen. Also von denen gibt es dann zwei Versionen.
Ich finde das mit diesem scharfen S übrigens interessant. Meine Tochter heißt mit zweiten Namen heißt die Kaisa. Das ist ein finnischer Name.
Ja.
Und da ist natürlich ganz viel, wenn das gelesen wird, Kaisa oder Kaiser oder so.
Ja.
Aber es ist dann Kaisa. Aber das ist also dieses scharfe S. Noch schwieriger
ist es ja, wenn das S am Anfang steht. Also zum Beispiel Günther Jauch kann zum Beispiel kein S sprechen. Es wird alles sich, sagt er, und nicht sich. Sahne, fast Sahne ist das dann. So. Und bei den polnischer Abstimmung oder so, da ist es dann eben immer ein scharfes S. Die kennen kein weiches S. Kein stimmhaftes S am Anfang.
Sobota. Was du gemacht hast, hat auch mal Koya gemacht, als damals im alten Fanladen Richards Kuta Pasu, auch ein ehemaliger St. Pauli, der ganz tolle Scorer-Punkte hat inzwischen.
Ja.
Der war bei uns nach dem Spiel im Fanladen in der Britenstraße und Koya hat ihn gefragt, du, wie bist du jetzt eigentlich genannt? Also wie heißt du jetzt eigentlich? Richard oder Richard?
Ja.
Und er sagt, Richie.
Ja, genau.
Richie.
Genau gelöst. Ja.
Aber wie heißt denn der Spieler aus der U23? Marcel Sobota?
Sobota.
Ja, da...
Der ist nicht Sobota?
U23 habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber
der schreibt sich mit 2T.
Mit 2T,
genau.
Ja. Aber wahrscheinlich ist es genau das Gleiche.
Aber eben nicht
das S.
Sobota, sondern
S Sobota. Vor Vokal.
Das ist nämlich Sobota.
S vor Vokal ist dann. Ich weiß nicht, welche Abstammung ist der? Oder woher kommt der Name?
Ich meine auch.
Auch, ne?
Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass er in Hamburg geboren, aber ich meine.
Ja. Ich wünsche mir ja auch immer noch, dass die beiden mal zusammen spielen.
Ja. Und dann Assist und Torschütze.
Ja. Ja. Ich habe irgendwann mal gedacht, da habe ich das nicht gesehen, dass das mit den zwei Ts, habe ich gedacht, wieso spielt der jetzt
in der U23?
Ja.
Ne?
Ja.
Gab es nicht auch noch einen Sobotka?
Der spielt bei
Düsseldorf.
Genau. Ja, aber wenn der dann auch noch, also im Spiel gegen Düsseldorf,
Sobota
und Sobota.
Ja, und Sobotka. Guck mal, das ist doch dann einfach für dich, wenn sie alle gleich heißen.
Nee, super einfach. Ich weiß gar nicht, wo waren das nochmal mit
Subich und Subiek.
Genau, Subiek und Subiek.
Ja.
Genau.
Ja.
Und da legt man sich dann Sachen zurecht und versucht dann den Vornamen.
Ja, immer. Ja.
Nun gut, zum Heimspiel Heidenheim. Achso, hast
Statistik,
du noch mehr
zur Statistik? Genau, die Statistik, das hatten wir ja mittendrin abgebrochen. Also, Cheng Shaiying, 9 Ballverluste. Waldi, sage ich jetzt einfach mal, um das zu verhindern.
Waldemar.
8 Ballverluste. Christopher Buchtmann, 7 Ballverluste. Und Mats Mölledali.
Zufriedenheit. Sehr schön.
Ja, Rainer nickt.
Eine 1 plus mit Sternchen.
Da freue ich mich sehr. Hat insgesamt 9 Ballverluste. Also sind alle 4 von diesen offensiveren Mittelfeldspielern sind etwa auf einer Ebene. Dazu muss man aber sagen, dass Cheng Shaiying nur ein Drittel bis maximal die Hälfte der Spielzeit von den anderen Spielern hat.
Hast du auch die angekommenen Pässe? Weil Ballverluste im Verhältnis zu angekommenen Bälle finde ich im Zweifelsfall spannend als Absolutwerte.
Das kann ich natürlich auch liefern.
Deswegen wollten wir dich dabei haben.
Auch. Die kurzen Pässe von Sheng Shahin, da kommen, sag ich mal, nur, also von 42, also er hat 42 Pässe gespielt, die angekommen sind, 15, die nicht angekommen sind. Das ist dann eine Quote von, Fehlpassquote von 20%, um und bei. Bisschen mehr sogar. Was sagt der Rest dazu? Waldi hat eine ähnliche Passquote auf den kurzen Pässen. Mats Mölle-Dahli hat ist vor allem dadurch aufgefallen im Spiel gegen Dresden, dass er, das hatte ich letztes Mal glaube ich schon, dass er in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von über 80% hatte. Was, also das sagt eigentlich alles über die Qualität, über die Passqualität von ihm aus. Und genau, Christopher Buchtmann hat insgesamt eine Passquote von 87%. Das ist natürlich die beste Passquote bei St. Pauli, hat Marc Hornschuh, aber ich meine, wenn der den Ball immer nur hinten rumschiebt, dann wird die Passquote natürlich enorm hoch. Ja. Dementsprechend ist natürlich auch immer die Frage, wo werden die Pässe gespielt? Sheng Shahin ist natürlich auch einer, der eher ins Risiko geht und dann halt auch eher, sagen wir mal, bevor er den Ball ablegt, eher einen Traumpass spielen will. Das ist natürlich die Frage und ich glaube, das ist eher das Problem auch bei Shahin, dass im Vergleich zum letzten Jahr, wo viel mehr über Konter gegangen wurde, wo eben dieses Risiko gesucht wurde und forciert wurde, da passte er im Zweifel noch ein bisschen besser rein als in ein System, wo ja wirklich auch ein geordneter Spielaufbau stattfinden soll, wo eben Ballverluste, gerade dadurch, dass auch zwei Stürmer da sind, also in der Rückverteidigung auch einer weniger da ist wieder, im Vergleich zum System mit Einstürmer, dass es da einfach ein bisschen zu risikoreich ist.
Ich finde das ja raffiniert, wie du das hier alles aufgeschrieben hast. Also man muss sich das ja vorstellen, DIN A4-Seite mit hunderten von kleinen, winzigen Werten, winzig klein geschrieben, man braucht eigentlich eine Lupe. Schreibst du das auf? Schreibst du das irgendwo vom Bildschirm ab, oder?
Korrekt, also die Seite heißt whoscored.com, die arbeiten mit Daten von Opta.
Und die kannst du nicht ausdrucken?
Ich könnte sie mir ausdrucken, aber ich gucke mir das aus einer Liste raus und habe dann bei einigen, zum Beispiel bei den Ballverlusten, habe ich mir zum Beispiel, da gibt es natürlich noch viel mehr Spieler, die Ballverluste haben, aber ich suche mir dann zum Beispiel die vier Mittelfeldspieler raus, um sie vergleichen zu können. Gegen Duziak ist mir auch aufgefallen in Nürnberg, da hat er enorm viele Ballverluste gehabt.
Ja.
Das habe ich mir dann auch mal rausgeschaut. Und genau, dementsprechend schreibe ich mir das dann auf. Außerdem, alte Regel, wenn man sich Sachen aufschreibt,
dann hat man sie im Kopf. Genau.
Hat eigentlich dich schon mal jemand beschrieben, wie du aussiehst? Ich bin die ganze Zeit irgendwie an Jürgen Klopp erinnert. Du hast einen blonden Vollbart, viel mehr Haare
als Jürgen Klopp. NDR-Kollege Ludwig Hartmann, nur der ist 20 Jahre älter.
Ich war im Februar, war ich in Glasgow und da war ich bei Glasgow St. Pauli bei der Einjahresfehde oder zwei Jahre. Übrigens immer beeindruckend, was die machen da, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und da waren Leute, die haben mit mir Fotos gemacht, Liverpool-Fans, die haben mit mir Fotos gemacht und standen vor mir, Jürgen Klopp, und haben es nicht glauben, haben mir Glück nicht fassen können. Und ich guckte die Leute an und sagte, ey, guck mal meinen Bauch an irgendwie. Ich sage, ich bin
nicht Jürgen Klopp. Da hast du eine Mütze auf.
Aber das war denen völlig egal. Also ich musste da wirklich Fotos machen mit denen. Also, ja.
Das ging mir früher immer mit Udo Jürgens so.
Ernsthaft. Dass Leute zu dir gekommen sind immer. Und Fotos mit dir gemacht
mein
haben?
Mein Leben lang. Als ich 20 war, genau wie als ich 65 war, immer wieder. Jetzt nicht mehr.
Das ist doch super.
Ich habe ihn überlebt. Ich habe ihm das mal erzählt, als ich ihn in einem Interview hatte. Und er war not amused.
Udo Jürgens war nicht amused?
Nein.
Echt?
Vielleicht mochte er mich nicht oder so. Okay. Habe ich ihm erzählt, wird immer mit ihnen verwechselt und so, und da hat er sehr etwas, wie sagt man da, indigniert reagiert.
Heiko Schlesselmann ist ein sehr großer Udo Jürgens-Fan, der, glaube ich.
Soll ich dem das mal erzählen?
Ja, erzähl ihm das mal, oder?
Vielleicht will er ja ein Foto mit.
Genau.
Udo lebt.
Ja. Ich habe ja keine Ahnung von dieser Schlagermusik, aber von wem ist Ti Amo nochmal?
Das ist von Howard Kamner.
Danke, okay. Ja.
Danke, dass du es gesagt hast und vor allem danke, dass du wieder jedes Klischee bestätigt hast, dass du sowas weißt.
Ja, ich frage das nicht ganz ohne Hintergrund.
Warum? Ja.
Nachdem Mike in den letzten Sendungen für dreimal gefragt hat, ob wir hier nicht irgendwas singen wollen.
Hat er das diesmal wieder gefragt?
Nee. Ruhe, aus.
Das war Wolf. Ne? Nur
bei den Kollegen von 93 gab es neulich ein Intro mit unserem werten Podcast-Kollegen, der Tiamo sang. Das wird jetzt das da auch zwischendurch in die Podcasts eingespielt. Ich finde es.
schüttelt mich tatsächlich, wenn ich die Sendung höre und sie das dann als Jingle reinschneiden muss, ich auch mal ein bisschen. Läuft es mir eiskalt den Rücken runter, ja, ist nicht schön. Heidenheim, wir müssten vielleicht noch mal ganz kurz über die Choreo am Anfang sprechen. Ich gucke unseren Fanbeauftragten, also nicht den Fanbeauftragten, sondern den Beauftragten für die Fanthemen.
Ja.
Die Choreos an. Johnny, erzähl doch mal. Ja. Warst du beteiligt?
Ich war ein bisschen beteiligt. Nicht beim Basteln, weil ich überraschenderweise wieder keine Zeit hatte. Zwei Wörter kommen jetzt häufiger von mir, überraschenderweise und Vorlesung, denn ich hatte Vorlesung. Aber ich durfte dann bei der Durchführung ein bisschen mithelfen und im Innenraum gucken, dass das mit der Abdeckung dann klappt und sowas alles. Ja, es gab auf allen Tribünen riesengroße Doppelhalter, bei denen wahrscheinlich jeder normale Sicherheitsbeauftragte Herzinfarkt gekriegt hätte. Das ist Wahnsinn, als wir das eingetragen haben und aufgebaut haben, habe ich gedacht, das kannst du auch keinem zeigen, wie das hier mit
Dachlatte.
Ich habe mir beim Aufbauen habe ich mir
später eingetragen. Das hat wehgetan beim Sehen dieses Materials, ey.
Ich habe mich gefragt, wie das immer geht, dass der Mann noch ruhig schlafen kann. Auf jeden Fall, genau, auf jeder Tribüne der dementsprechende Name, ziemlich viele Luftballons dazwischen und halt ringsrum in braun, weiß, rot, weiß, braun gehaltene Abbinder, hätte ich jetzt beinahe gesagt. War sehr schön, war eine Aktion vom Verein Das Ganze Stadion e.V., da könnt ihr auch alle sehr gerne Mitglied werden. Das ist ein Zusammenschluss, zu Anfang noch relativ lose, über alle Tribünen, die sich halt also wir haben das ab und zu mal zusammen gemacht, so die Eröffnungschoreo mit dem Block fahren oder mal 9000 Schwenk fahren. Da knüpft man halt Kontakte, trifft neue Leute und das war alles ganz schön und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, das in einen Rahmen zu gießen und dem Ganzen auch eine gewisse Form zu geben. Und das ist dann tatsächlich ein eingetragener Verein geworden, da kann jeder Mitglied werden. Es gibt auf dasganzestadion.net die dazugehörige Geschichte, was da so passiert, was man da so macht. Und den Mitgliedsantrag, den ihr gerne ausgefüllt beim nächsten Heimspiel gegen Ingolstadt im Fanladen abgeben könnt. Kostet 15 Euro im Jahr, kommt nicht nur meinem Gesabbel zugute, sondern tatsächlich solchen Choreos wie beim letzten Mal.
Wie kommt denn das deinem Gesabbel zugute?
Vielleicht geht das ja alles auf mein Konto. Hier füllt er nur ein Silbermann-Lastschriftmandat auf, dass es eingezogen werden kann. Und vielleicht habe ich das alles auch nur ausgedacht.
Darf ich noch eine sorgenvolle Zwischenfrage stellen?
Natürlich, ich erfülle keine wirklich wichtige Aufgabe in diesem Verein. Ich bin weder Kassenwart noch Vorsitzender.
Das wollte ich gar nicht wissen. Gut, okay. Das war mir ein überraschend. Dich die Vorlesung eigentlich auch so, wie du es immer schilderst? Oder ist das für dich nicht ganz so überraschend?
In meinem Google-Kalender, muss man dazu sagen, sehe ich halt immer gewisse Stunden. Und die Vorlesungen sind ja meistens abends und ich freue mich dann immer, wenn ich zum Feierabend hin auf meinen Kalender gucke und dann so, oh, 18 Uhr musst du ja noch wohin. Also ja, sie überraschen mich auch. Das ist vor allem für die Vorbereitung auf eben diese Vorlesung ein bisschen blöd.
Ich zeige dir in dem Google-Kalender mal, dass man von der Tages- auch auf eine Wochen- und Monatsansicht gehen kann.
Und ungerade und gerade.
Du kannst ja auch so Alerts einstellen.
Das ist hier 9 bis 16 Uhr. Was soll ich denn da machen? Ich sehe, dass Reni Geburtstag hatte und meine Frau bei Compete.
Ich wollte gerade sagen, du hast nichts zu tun.
So, wenn ich dann runterscroll, da sind die Vorlesungen und da steht Müller drin.
Ja.
Du hast die Termine deiner Frau da ab drin?
Ja. Okay. Wir haben...
Das Kontrolle ist.
Gemeinsam Kalender, sie tragen auch alle wichtigen Termine
ein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
So. Nein, das ist nur, damit ich nichts einplane, wenn sie was vorhat und sie andersrum nichts, damit ich was vor.
Das heißt, so kann man sich auch aus dem Wege gehen. Das geht auch.
Ich habe immer Dienstag, Donnerstag und jeden zweiten Freitag Vorlesung, da hat sie zufällig nichts zu tun, dafür hat sie Montag, Mittwoch und Freitag Sport. Ich weiß.
Aber jetzt, ja, auch wenn wir jetzt leicht abschweifen, aber haben wir keinen gemeinsamen Kalender? Muss ich Tim mal eben fragen? Weil
doch, wir haben allein dadurch sprechen wir alles
Kind ab, weil
wir
ein Kind
haben. Ja, deswegen. Genau. Aber auch erst seitdem.
Ach so.
Also davor haben wir natürlich alles gemeinsam gemacht immer.
Ach, das ist ja albern. So.
Das ist ja albern. Complete Body Workout.
Okay. Ich glaube, das ist ein Proforma-Termin.
Ich nachher anfeuern.
Ich glaube, die trägt sich auch nur ein.
Frauendienstag in der Sauna.
Wie kommen wir vom Bauchbeine-Po jetzt zum Nürnberg-Spiel?
Ja, also
ich habe noch was zum Heidenheim-Spiel.
Gott sei Dank.
Meine stimmt. Ja.
Und zwar hatte ich letztes Mal fast schon für Aufsehen in der Runde gesorgt, als ich sagte, nur 0,4% aller Ecken führen zu Toren. Es war ein falscher Wert.
Richtig.
Ich musste ihn anpassen. Und zwar sind es nicht 0,4%. Der 0,4%, den hatte ich im Kopf, weil das übrigens der Wert ist, nur 0,4% aller Fragen, Tor oder Nicht-Tor, können nicht mit dem Videobeweis aufgelöst werden. Das war diese Diskussion damals, soll diese Torlinientechnik kommen oder nicht? Und da hatte ich mal einen Kommentar gelesen, wo eben diese Zahl drin stand und gesagt wurde, führ doch einfach den Videobeweis bei Toren ein, weil das sind dann nur 0,4%, also jedes 200. Tor kann damit nicht aufgelöst werden. Aber das ist ein anderer Wert. Es sind 1,27%.
Das ist total schön, dass du das ansprichst, weil ich mich bei Heidenheim irgendwann so um die 70. 75. Minute anfing, darüber aufzuregen, warum eigentlich alle immer jubeln, wenn wir so eine blöde Ecke kriegen, die sowieso zu nichts führte. Wir alle wissen, wie das Spiel aufhörte und wie dieses Tor zustande kam. Ecken, Chancen, Dings. Von daher bin ich da dann mal ein bisschen mit auf die Fresse geflogen. Aber insgesamt möchte ich trotzdem anmerken, dass ich nicht verstehe, wieso man sich über eine Ecke halb so doll freut wie über ein Tor, wenn es nur in, naja, ungefähr jeder 50. Ecke zu einem Tor führt.
Ja. Weit weniger. Also die laut dieser Statistik, haltet euch fest, bei 5,1 Ecken pro Spiel, was der Durchschnitt ist einer Mannschaft, da wurden 2.500 Spieler ausgewertet der letzten 6 Jahre oder so.
In Nürnberg hatten wir, glaube ich, 3.
Bei 5,1 Ecken pro Spiel muss man 15,4 Spieler auf ein Tor warten nach Ecke.
Also bei uns oder bei
Nee, wir länger. Das heißt, wir hatten letztes Jahr, weiß ich ganz genau, da haben wir die Ecken gezählt, da gab es die 99. Ecke noch kein Tor, die 100. Ecke und ich glaube die 101. Ecke war dann mit einem Tor Erfolg.
Wurde die auch halb hoch kurz auf Pfosten geschossen, wie alle Ecken.
Oh Gott, wenn nicht. Ja, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Aber
heißt ich fand das aber jetzt auch, dass Abwehrspieler eher bereit sind, die Eckensituation vorzubereiten und zu sagen, lieber schieße ich ihn ins Aus?
Interessant ist es auf jeden Fall, weil mehr als 50% aller Ecken, und da sollten mal also die ganzen Taktik-Fanatiker und Ballbesitz-Guardiolas aufmerksam werden. Deutlich mehr als 50% aller Ecken enden sofort mit Ballbesitz für den Gegner.
Und dann ist
und
doch die
noch Frage. Interessanter ist natürlich, also 1,27%, die Statistik habe ich noch nicht ganz gefunden, aber eine ähnliche Statistik, ist die Frage, wie viele Gegentore bekommt man denn durch Konter nach einer Ecke? Und da, dieser Wert liegt auch zumindest in dem Bereich dieser 1,27%. Und dementsprechend wird ja inzwischen auch viele Ecken werden kurz ausgeführt, aber dementsprechend, Sebastian, du sagst es, sollte man nicht bei einer Ecke schon einen halben Torschrei auf den Lippen haben.
Und?
Das Gegenteil.
Vielleicht bei der Ecke für den Gegner.
Ich habe ja die These, dass die Wahrscheinlichkeit bei einem angekommenen Flachpass im gegnerischen Strafraum höher ist, ein Tor zu erzielen, als bei so einer blöden Ecke.
Dann sind wir unserer Zeit einfach voraus, weil unsere Ecken sind ja immer flach.
Ja, aber das sind ja keine, wir spielen flach außenrum, um das Spiel kontrolliert aufzubauen und...
Ach so.
Ja, egal.
Ich fand aber diese didaktische Finesse des Professor Dr. H.C. Stochastik gerade so toll. Du hast nicht gesagt, da habe ich einen falschen Wert rausgehauen, sondern ich muss den Wert anpassen.
Ja.
Also, ja. Brillant.
Wie bei Wahlforschern.
Viel schöner fand ich ja den danach mitschwingenden Hass, als er über Guardiola gesprochen hat. Das habt ihr ja gerade nicht gesehen, aber der Mann ist quasi aufgesprungen und hat geschimpft.
Aber Guardiola zum Beispiel kann Ecken ja auch nicht leiden. Das kann ich nachvollziehen.
Was lernen wir daraus? Wir sollten froh sein, je mehr Ecken es für den Gegner gibt, desto größer sind unsere Chancen, die Spiele zu gewinnen.
Mit einem Konter.
Da wir auch tolle Konterstürme haben.
Ja,
das wäre auch schon
unzählig.
Naja,
gegen Nürnberg. Die mit Ball nichts anzufangen wissen.
Gegen Nürnberg war kein Konter, das war schöner Spielaufbau von hinten raus.
Ja, also
eine Station.
Ich nehme mit, auf jeden Fall jetzt 14 Spiele lang bei Ecken nichts mehr zu sagen. So.
Hat jemand den Spielplan dabei? Gucken, gegen wen wir wieder eine machen. Okay, kommen wir zu jenem Montagabend, der uns ins Frankenland führte, wo der FC St. Pauli ein 1:0 Auswärtssieg erzielt hat.
Hast du gerade mit Absicht führt so
betont? Ich hab innerlich gelächelt bei dem Satz. Ja, fand ich mich auch toll.
Ich möchte Jakob grüßen.
Ja, einige Fürth-Fans hatten einen wunderschönen Dienstag als Arbeitstag, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, sportlich, es gab in der ersten Halbzeit so ein, zwei Chancen für Nürnberg, die hat Himmelmann recht souverän vereitelt. Ja. Ist dabei einmal von Tobias Werner ziemlich übel über den Haufen gerannt worden, da habe ich noch gedacht, oh Gott, bitte nicht wechseln.
Da jetzt die Frage an den Schiri, ich hätte da gepfiffen.
Ja.
Fand ich auch überraschend.
Okay.
Es war
also ich fand, das war Stürmerfoul.
Nahe rot.
Ja, keine Ahnung, mag ich nicht beurteilen, aber ich fand, es war ein Foul. Punkt.
Also rot war eher das Foul.
Ja,
Entschuldigung.
Das war gegen Alagui, ne? Das war von Everton, da habe ich auch gedacht.
Ja. Das war dieses Grätsche
von der Seite,
ne? Wo der Sky-Mensch noch irgendwie mal, ja, das ist nur gelb, weil von der Seite und.
Naja gut, er kommt ja an den Ball ran, aber es ist schon in der Zeitlupe, sieht man schon, dass es.
Der berührt den Ball nicht.
Nee, er berührt den Ball nicht, aber er wischt ja quasi mit dem Grätschen im rechten Fuß vor den Beinen lang, aber hinter dem Ball. Also versuch klar, den Ball zu treffen und nicht das Bein. Aber wenn du da eine Zehntelsekunde anders aufsetzt, dann spielst du keinen Fußball mehr in deinem Leben.
Ey, aber das war nun auch ein Spiel, wo in der ersten Halbzeit kaum Fouls waren, insgesamt gesehen.
Da zieht man nicht gleich die rote Karte.
Hast du nicht. Gab es eine andere Frage? Gab es in der ersten Halbzeit angekommene Pässe?
Natürlich gab es angekommene Pässe. Ich fand, das war ein Spiel, was einen 101-Koeffizienten nämlich haben sollte. Es gibt Spiele, die für fußballfachfremde Leute absolut unverständlich sind. Dieses Spiel hatte den höchsten Koeffizienten der Verständlichkeit für fußballunverständige Menschen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt ein Amerikaner, der Football kennt und der Fußball kennenlernen möchte, der hat die hundertprozentige Chance, mit diesem Spiel Fußball 0,0 zu verstehen. Warum? Ja. Weil es war ein riesiges Passgewitter im Sinne der Ballbesitzorientierung. Und selbst bei Nürnberg und bei St. Pauli gab es extrem
viele Pässe. Über 400 von Nürnberg und 300 sonst
wie bei uns. Habe ich nicht gesehen?
Habe ich gelesen, ja.
Ich bereite mich ja vor. Die ging in alle Richtungen. Das ging in Zonen rein, in die Mittelfeldzonen rein. Es ging wieder schnell nach hinten rum rein. Es ging an den Außen in die Tiefe. Ja. Es wurde über die Mitte wieder zurück an die Außenverteidigerposition
kombiniert. Aber meistens aus 2 Meter Entfernung nur.
Super schnelles Passgewitter. Aber ohne wirklich zu erkennen, wie ist denn jetzt eigentlich die Spielrichtung? Also wenn ich jetzt irgendwie beim Football weiß, da hinten muss ich hin, die Blauen müssen da oben das Ei reinkicken. Bei dem Spiel konntest du nicht ahnen, welches Team in welche Richtung spielt, weil es quasi sich im Ballbesitz, in der Ballbesitzlust quasi
allein die egalisiert Rückpässe hat. In den ersten 10 Minuten auf Himmelmann.
Also wir haben eine E-Mail bekommen, noch während des Spiels von jemandem, den ich gar nicht kenne, der schrieb, er wird sich in Zukunft kein Spiel mehr angucken, in der Abibor in der Startaufstellung steht.
Boah, das ist
so E-Mail. Also in der zweiten Halbzeit hätte er sich dann wahrscheinlich angeguckt, aber in der ersten Halbzeit war er so, dass er sagt, er guckt das hier
nicht an. Ich fand Abibor gar nicht so schlecht. Also
Unsicherheitsfaktor, finde ich auch. Aber der hat sich in der zweiten Halbzeit wirklich, der hatte auch immer gut zum Ball gestanden. Es war immer so die Situation, Gegner oder er. Und letztendlich stand er dann vorm Ball. Das war schon richtig gut. Aber trotzdem, in dem Anfang, vielleicht ist das auch irgendwie bei uns noch so psychologisch im Kopf, dass wir ihm gewisse Sachen nicht zutrauen.
Ich finde das auch, weil der macht
und das auf jeden kleinen Fehler.
Woran liegt denn das, dass der da wirklich so wenig wirklich ins Straucheln und Trudeln kommt, finde ich? Und ich weiß noch nicht, ob der erste ist.
Also
oder
dieses war, Nürnberg war sein bisher bestes Spiel bei uns, fand ich.
Ja, ich fand aber auch das Problem bei Abewo, ich finde auch, dass der total gut ist.
Heidmann fand ich auch nicht schlecht.
Ich werf mal ein paar Statistiken rein. Der hat eine Passquote von über 90%. Hat über 61% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat auch vor allem, was ja auch wichtig ist, viele lange Bälle, die er dann rausspielt, also im Spielaufbau, da hat er auch einen positiven Wert im Verhältnis, gute, also angekommen, nicht angekommen, das, was übrigens deutlich besser ist als von Lasse Sobich. Das Problem bei Amevor ist, dass der, also einmal im Spiel hat er so einen Bock drin, das war dieser Elfmeter gegen Darmstadt, das war gegen Heidenheim kurz nach der Halbzeit, wo er dann den Ball noch retten will und zu Himmelmann spielt und das war auch gegen Nürnberg in der ersten Halbzeit, hat er auch so einen Ball mit dem Kopf zurückspielen wollen, wo man dachte, Alter, hau den auf die Tribüne.
Fast war er aber zu kurz, gegen Nürnberg fand, er sieht manches Mal ein bisschen unglücklich aus gegen Nürnberg, weil jetzt habe ich den Namen vergessen, super. Unser Rechtsaußenverteidiger einfach einen gebrauchten Tag erwischt hat.
Luciak,
ja, ich fand, der hat gegen Nürnberg einfach einen unfassbar schlechten Tag. Ist, glaube ich, ein paar Mal ausgerutscht.
Ausgerutscht sind sie alle. Erstmal Dali ist ausgerutscht, aber dann auch die Nürnberger sind auch permanent ausgerutscht.
Der Platz war
und zwar immer von der Fernsehkamera gesehen, auf der linken Seite vorne. Da muss, als wenn da Seife ausgeflossen war, von der Fernsehkamera links vorne.
Fielen sie alle hin. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Also wenn wir die Außenverteidiger jetzt gerade am Durchgehen sind.
Wer?
Bubala hat ja auch zuerst auf der Seite gespielt. Ja. Nicht, also
aber Duziak war auch auf der Seitenzone. Duziak war absolut Schwachpunkt, fand ich auch.
Aber gut, das finde ich auch, dann hat er mal ein verwackeltes Spiel.
Ja, aber trotzdem kann man es ja benennen.
Na klar, das stimmt.
Wenn der Rechtsverteidiger einen schlechten Tag hat, hast du als rechter Innenverteidiger natürlich auch noch mehr zu tun als
ganz am Schluss hatte er ein paar ganz gute Situationen, als es darum ging, den Vorsprung zu halten. Da wurde er etwas besser.
Und Hornschuh ist Maschine.
Hornschuh ist.
Honcho hat genau die Rolle, die Sobig sonst hat, perfekt ausgefüllt, fand ich. Ja. Also fand ich in Nürnberg, fand ich den unfassbar stark.
Auch total wichtig, immer so diese Millimeterentscheidung, wo er dann gerade noch den Fuß an den Ball kriegt und den dann entweder zu Himmelmann oder irgendwo anders hin spielt.
Aber trotzdem bin ich froh, wenn Sobig wieder zurück ist.
Ah, klar, zusammen sind die beiden noch ein Stück besser und souveräner dann auch.
Ja. Und Maurice Littka macht das Spiel bis jetzt seiner Karriere, finde ich. Also, weil der wirkt im Fernsehen, fand ich, oder da bei in Hamburger Botschaft geguckt, irgendwie, der wirkt den Meter größer als sonst. Also sonst irgendwie denkst du, was das ist Littka, der die ganzen Kopfbälle, der hat ja
der hat
die
auch
ersten Aktionen, der hatte mal Kopfbälle und irgendwie im Mittelfeld und der wirkt, als wenn er nochmal gewachsen ist oder ist er jetzt irgendwie.
Aber breiter ist er auf jeden Fall geworden, oder? Also ich finde, der bringt plötzlich eine richtige Körperlichkeit mit ins Spiel. Das habe ich bei ihm in der zweiten Jahr sonst nie so wahrgenommen.
Aber auf alle Fälle. Ja, gut, Zeit wird's, ne? Also.
Naja.
Aber ist eine Alternative, wenn alle da sind, alle an Bord sind, schon ist er es doch oder wird er es?
Weiß ich nicht, aber das ist Alternative. Ist
oder ist Schneider dann doch?
Also ich finde ja gerade genau, Schneider ist so ein Spieler, der nahtlos an diese lauffreudigen Mittelfeldspieler sich einreiht oder angliedert. Und wenn wir mal mit einer Mannschaft spielen, die wirklich mit 10 Leuten schnelles Passspiel spielt und Balljagd spielt, dann ist überhaupt nicht Angst und Bange, weil dann sind wirklich ganz viele ballsichere Spieler dabei. Neudecker ist ja genauso ein Typ, der irgendwie noch nicht irgendwie.
Der hat mir gefallen.
Das fand ich die krasseste Szene. Neudecker, als er eingewechselt wurde auf der rechten Seite, der kriegt einen Ball. Irgendwie, das war diese Seifenzone an der Mittellinie, aber da war es dann noch nicht mehr so glatt in der zweiten Halbzeit, glaube ich. Und er kriegt einen Ball, merkt, er kriegt Gegnerdruck und schirmt erstmal den Ball Richtung mit Rücken zum Gegenspieler ab, Blickrichtung zum eigenen Tor, merkt dann, da kommt ja gar kein Gegnerdruck, dreht sich wieder auf und dribbelt die Linie weiter runter. So, wo er dann gedacht hat,
habe ich plötzlich Platz,
Das geht, mir geht ja einiges.
Genau.
Haben wir noch gerade Luft geholt.
Ja, ich bin ganz großer Neudecker-Fan und ich frage mich, woran das liegt, dass er da noch nicht drin ist. Ob das eine Frage ist, ob die Position, die er bekleiden könnte, ob es die nicht gibt. Weil ich weiß, dass er bei 1860 hat er auch Linksverteidiger gespielt. Da denke ich, das ist auch ein Bereich, der bei uns auch, wo es auch bei uns Bedarf gäbe.
Wobei er war gut in dem Spiel. Also.
Ja, aber grundsätzlich gäbe es da Bedarf. Und wenn Bubala mal nicht spielen sollte, was ja bei Bubala tatsächlich sehr selten nur vorkommt, aber dann ist eher Kalla oder Ducek zieht auf links raus oder so. Also es ist, Neudecker steht da nicht zur
Disposition.
Ja, genau. Das ist einfach die. Ich frage mich, was da los ist. Also eigentlich von 1860 München gekommen, dort Stammspieler gewesen und klar, er war länger verletzt, aber er wirkt immer so, sobald er im Spiel ist, auch bei der U23 wirkt er so, als wenn er eigentlich alles mitbringen würde, um eine richtig, richtig wichtige und gute Rolle bei der ersten Elf zu spielen. Macht er aber nicht. Und da frage ich mich immer, warum nicht? Liegt das daran, weil er eigentlich ein Sechser ist und kommt der Nerich nicht vorbei? Oder weil der Anspruch der Sechser bei St. Pauli momentan eher destruktives Spiel ist? Und diese Position im offensiven Bereich, weil er da irgendwie Defizite hat, von denen die ich aber nicht sehe, also diese Defizite. Aber vielleicht sind die anderen ihm da voraus. Vielleicht passt er momentan auch nicht ins System. Vielleicht ist das so ein bisschen das Problem.
Aber ich habe mich sehr gefreut, dass er gespielt hat in Nürnberg, weil er bisher auch noch keinen Stich gesehen hat die Saison. Was du schon sagst, ich glaube, er ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Junge. Was man bisher gesehen hat, fand ich auch immer, hatte extrem viel Hand und Fuß. Er hat eine sehr ruhige Art, mit dem Ball umzugehen. Ich glaube, extrem wenig Ballverluste in Zonen, wo es irgendwie zu einem Risiko wird. Gutes 1:1, also.
Ja, und gerade dieses, auch diese Szene, die du beschrieben hast, wo er den Ball erstmal abschirmt, das ist halt gerade, er steht mitten im Zentrum auf dem Spielfeld und hat da die Ruhe, den Ball anzunehmen, weiß, wie er steht auf dem Feld, weiß, wo die Leute sind und kann da sofort was mit anfangen. Das sind Spieler, nach denen lecken sich alle Mannschaften die Finger, solche Spieler, die einfach diese Fähigkeiten mitbringen, das im Zentrum unter Druck so eine Ballbehandlung zu haben und einfach richtige Entscheidungen da zu treffen.
Vororientierung möchte ich nochmal einwerfen.
Schönen Gruß an Timo Schulz, genau.
Du, das ist ein klassischer Fußballerbegriff.
Das ist. Ja, also bevor Timo hier war, habe ich den noch nicht gehört. Ach so, okay. Und seitdem denke ich immer bei dem Begriff halt erstmal an Mölle Dali, aber offensichtlich dann auch an Herrn Neudecker.
Habt ihr das Länderspiel Deutschland gegen Norwegen geguckt, auch wenn wir jetzt hier die bösen Sachen gerade im Länderspiel und so guckt man ja nicht.
Ja, habe ich. Ja.
Ich habe eh von den Spielen gar nichts gesehen.
Weil Mölle Dali war besser Norweger da auf dem Feld. Und ja. der dann auch immer
das wieder auf seiner... Das war aber auch nicht schwer.
Ja, das ist aber irgendwie so... Ja, das war nicht schwer, aber irgendwie, wie Mölle Dali immer ins Zentrum gezogen ist, also auf die Sechserposition, da dann sich teilweise auch mit rabiater Entschlossenheit Bälle geholt hat. Und die dann wieder sofort im Umschaltspiel versucht hat zu transportieren. Er tat ein bisschen leid, aber es sah sehr griffig aus. Und da habe ich gesagt, Mölle Dali, oh, Sechser könnte er auch spielen.
Also
auf wo Neudecker jetzt auch für mich überraschend als Sechser hier gerade auftauchte.
Also Transfermarkt.de führt ihn als zentrales, wenn jemand will.
Zentrales
Mittelfeld.
Ja.
Nebenposition linkes Mittelfeld oder linker Verteidiger. Ich kann ja auch, wenn du möchtest...
Neudecker oder...
Neudecker. Der Schuhausstatter ist leider nicht angegeben.
Das ist gerne gesagt.
So sad.
Und Berater ist sicherlich kein Familienmitglied.
Außer das Familienmitglied heißt EMG Mundial. EMG ist ein ziemlich komischer Vorname.
In Bayern gibt's alles.
Übrigens, also ich fand Deutschland Norwegen, habe ich auch geguckt, ich fand das wahnsinnig beeindruckend, dass die deutsche Nationalmannschaft da gespielt hat.
Ja.
War wirklich, eine Wonne, das dazu
zu einfach gucken. Zuzugucken.
Ja. Und klar, man könnte auch sagen, okay, Norwegen, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist.
Ja, aber da tun sich doch andere oder auch die Deutschen oft schwer und dann wird es ein mühsames 1-0. Und hier ging das richtig von Anfang an.
Es war schön über die Halbräume, aus den Halbräumen temporeiche Ballzirkulationen angesetzt und das war mal geil. Entweder konntest du aus diesen Halbräumen noch weiter Diagonallinie, Grundlinie runterspielen, bis vorkommen, oder du konntest halt über die Zirkulation wieder hinten, Höhe, Mittellinie wieder einbiegen, um dann durchs Zentrum zu kommen.
Immer
das war halt schon.
Das ist bei Leerfilm kannst du davon machen.
Das ist eine unterschätzte Qualität von Mesut Özil, dass der verteilt diese Bälle, also der besetzt auch diese Halbräume, der bewegt sich ja so da zwischen den Ketten irgendwie und besetzt diese Halbräume echt immer großartig. Mhm. Und der schlurft da zwar immer rum, aber wenn er da sein muss, dann ist er halt da und dann macht er meist Vernünftiges da mit dem Ball oder meist Richtiges. Aber das fällt halt nicht auf, weil er ja eher den vorletzten Pass spielt und nicht den letzten oder den.
Ist das einer für uns dann?
Der ist günstig zu haben.
Nun müssen wir von der bitteren, in die bittere Realität des Nürnberg-Spiels zurückfinden.
Vielleicht sollten wir auch alle in dieses Mesut Özil-Bashing einsteigen, wie das ja manchmal stattfindet, weil man sagt, oh, da hängen nur die Schultern und so.
Ja,
aber das hat ja
bei... ist einer der besten Fußballer, die es momentan
er sieht
auf dem Planeten.
Aber das hat bei Werner ja auch nicht geklappt, was den Marktwert angeht.
Ich glaube immer noch, Nürnberg hat sich auch vertan mit dem Tobias Werner und hat.
Ja. Werner, kaufen, den brauchen wir, los, leih den aus, scheißegal woher.
Wobei, der ging mir die erste Halbzeit lang extrem auf den Zeiger, der Typ, also.
Das ist ja meist ein Zeichen, dass er gut spielt.
Ja, eben.
Aber Werner, nochmal gutes Stichwort, weil das war, glaube ich, die wahrscheinlich entscheidende Szene im Spiel, nämlich die 49. Minute, als der erste FC Nürnberg innerhalb von 5 Sekunden zweimal die Latte traf. Erst Marc Reiter und dann eben Werner den Abpraller von der Latte auf die Latte setzte.
Aber auch sehenswert.
Nicht richtig.
War schön, ja. Also wirklich, da habe ich zweimal gedacht,
uiuiui. Lattenschießen verbieten.
Ich finde bei sowas immer super,
wenn du. War es das zweite Mal auch wirklich die Latte? Ich denke, das war das Gestänge dahinter.
Nee, der ist oben auf die Latte gefallen. Es war halt so ein bisschen so ein Schlenzer-Heber-Versuch, aber der ist drauf gefallen.
Ich finde bei solchen Szenen immer super, wenn du in der Kameraeinstellung siehst, die Szene und im Hintergrund Leute in der Kurve.
Ja.
Und dann siehst du,
wie sie
bei dem Lattenschuss hoch und wieder in sich zusammenbrechen und noch gar nicht richtig gelandet sind. Und dann kam der zweite Ball auch schon. Das sah fantastisch aus. Also als Fan der Mannschaft, die da vom Glück getroffen war in der Situation, war das ein Traum. Und dann kam die 68. besagter langer Ball von Himmelmann. Da waren die Nürnberger schon immer ein bisschen genervt davon, dass er schon da sehr langsam das Ganze so machte, mit Ball in die Hand nehmen
und möglichst weit.
So weiter. Und dann hat er ihn hingelegt, den Ball, und eben diesen langen Schlag nach vorne gemacht. Und jetzt ist die Frage, kriegt Alagui dafür, dass er nicht zum Kopfball geht, einen Assist? Er müsste einen kriegen. Weil dadurch kommt der Nürnberger Verteidiger so doof zum Ball, dass er ihn halt nur noch verlängert.
Nee, der macht das ja, der blockt den ja. Der bleibt ja am Boden. Da geht er gar nicht hoch, sondern der macht den Schritt rein, genau, in den Punkt, in dem er steigen könnte zum Kopfball oder der Gegenspieler. Und dadurch, dass dann, ich weiß nicht, wer das ist, war das Marc Reiter auch wieder?
Ja.
Der kommt dann ja, der kann ja, hat ja, die Flugphase gar nicht, weil er gar nicht in den Raum springen kann, weil in dem steht Alagui. So, und damit hat er den quasi regelkonform geblockt und damit Assistpunkt.
Ich meine, das ging nochmal zurück auf Himmelmann, das war ja so ein Entlastungsabstoß, weil der Druck so groß war. Und man hatte ja den Eindruck, er will jetzt möglichst weit wegspielen den Ball, um ein paar Sekunden zu gewinnen.
Aber das siehst du ja im Fernsehen immer nicht. Du siehst dann den Abstoß und dann siehst du den Umschnitt.
Ja, aber sonst hatte er ja sehr viele relativ kurze Bälle, die dann immer wieder zum Rückpass führten. Und das war einer der wenigen weiten Schläge.
Aber ich finde, dass Nürnberg das auch sehr gut gemacht hat. Die standen ja relativ weit bei uns in der Hälfte und die haben ja jeden Passweg zugestellt.
Ja,
Nie irgendwie eine gute Möglichkeit aufwendig gehabt. Das ist unglaublich laufintensiv, dass sie das so durchgezogen haben bis zum Schluss.
Und was du vorhin gesagt hast, Tim, über die erste Abwehrreihe, wo der Ball erstmal wegkommen muss, das haben wir halt in dem Spiel extrem wenig geschafft oder immer mal wieder Probleme gehabt, eben weil Nürnberg so hoch stand und da dann auch die Räume gut zugemacht hat. Von daher ist dann so ein langer Ball wieder von Himmelmann möglicherweise ja doch auch nicht nur Entlastung, sondern schon auch Absicht, weil gerade Robin ja auch immer sucht, ne? Wenn er den Ball kriegt, guckt er sofort weit nach vorne, ist da irgendeine Anspielstation, die ich irgendwie schnell anspielen kann. Von daher glaube ich schon, dass das auch mit einem gewissen Kalkül war, ob wir dann den Ball kriegen, weil ich meine, Alagi stand da ja auch relativ gut zum Ball eigentlich.
War das denn eigentlich ein Ball aus dem Ruhenden? War das ich dachte, der wäre aus der Hand gewesen. Also
er hat ihn sich hingelegt.
Genau, also er hatte ihn in der Hand. Ja. Erstmal hat er gewartet, bis der Nürnberger Stürmer kam, hat ihn dann in die Hand genommen und hat dann gewartet, bis der Stürmer weg war und hat ihn dann wieder hingelegt und gewartet und dann den langen Ball gespielt.
Okay. Kicker führt übrigens keinen Scorerpunkt für Alagui.
Gar keinen. Nee.
Das ist ein Tor ohne Scorerpunkt.
Okay. Ein Tor ohne Vorbereitung.
Aber sind Kicker-Scorerpunkte nicht auch Ball berührungsabhängig? Also Alagui macht ja mit dem Ball nichts.
Nee, Alagui kann da keinen Scorerpunkt in dem Sinne für die Statistik kriegen, aber ein von uns
Himmelmann Scorerpunkt.
Also ich würde jetzt auch Himmelmann einen Punkt geben.
Ja.
Hat Himmelmann einen Scorerpunkt bekommen? Tor ohne Vorbereitung.
Aber Himmelmann spielt ja dann im Prinzip die Özil-Rolle für dieses Tor.
Hängende Schultern und
vorletzter Pass.
Die Frage, die mich lange beschäftigt hat, ist, war das eine verunglückte Vorbeilegeaktion am Torwart oder wollte er den auch schon so ins Tor schießen?
Es sah nicht aus wie ein Schuss.
Also in der dritten Wiederholung habe ich gedacht, er wollte ihn schon so schießen.
Ich glaube ja.
Aber ich habe lange
gezweifelt. Ich musste erst mal zweimal gucken, ob der überhaupt dran war.
Als das Ganze aus Torwartperspektive war, fand ich eigentlich doch, das ist schon...
Da wurde es dann deutlich irgendwann, ne? Ja. Aber zu Anfang hatte er, der wollte ihn vorbeilegen und verzieht den total.
Weil er auch noch panisch hinterher lief. Das
Der hatte ja wahrscheinlich Angst, dass er noch irgendeine
dazwischen kommt. Aber ernsthaft, wenn der Ball dann gegen den Pfosten kommt und wieder ins Spielfeld rollt und weil die nicht hinterhergegangen ist.
Ja.
Dann. Alles richtig gemacht.
Ja, alles richtig, ja.
Ja, stark.
Kennst aber auch erstmal irgendwie in die Kurve und fragt sich, jubel ich jetzt hier und stellt fest, nein, falsche Kurve. Nee, doch die richtige Kurve.
Alles leer.
Jetzt auch egal.
Ja, apropos alles leer. Das war ja das Spiel, wo der Fanladen bezuschusst wurde vom Verein für die Auswärtsfahrt. Seid ihr denn da unterm Strich irgendwie auf eine schwarze Null gekommen mit der Fahrt?
Ich habe tatsächlich heute die E-Mail geschrieben an den Verein, habe gesagt, wir sind mit 300 paar Zerquetschen im Minus gelandet, weil wir gesagt haben, die Fahrt kostete 55 Euro regulär. Die AFM zuschusst ja die Fahrten für AFM-Mitglieder, sodass die für AFM, glaube ich, 44 Euro kostete. Und die Terminierung war wirklich eine Katastrophe. Nürnberg ist eine Auswärtsspiel, da kannst du bequem mit dem ICE in 5 Stunden hinfahren. Am Sonnabend super erreichbar, Sonntag super erreichbar. Selbst am Freitagabend kann man da gut hinfahren und noch eine Nacht da bleiben. Auf dem Montagabend kann man da nicht spielen. Das ist eine Frechheit, wirklich. Und deswegen war dann auch relativ schnell absehbar, der Bus wird entweder unglaublich teuer werden müssen oder wir machen halt ein Minus. Hätten sich 36 Leute angemeldet, die jetzt in dem Bus waren und gesagt, wir fahren damit, egal was er kostet, dann hätte er 70 Euro, glaube ich, knapp kosten müssen. Da fährt aber keiner mit dem Bus. Aber für alle, die keine Ahnung haben vom Fußball, von St. Pauli auswärts, 2.500 St. Pauli-Fans in Nürnberg auswärts in einem Block, Stehplatz ausverkauft, Sitzplatz fast ausverkauft, bedeutet, aus Hamburg kommen 150 bis 200 Leute. Jetzt mal die Wahl am Tisch.
Ja, aber okay, das ist doch gut.
Genau. Und deswegen, also so eine Fahrt mit dem Bus ist eigentlich kostendeckend nicht vernünftig zu verkaufen. Deswegen vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle an den FC St. Pauli, sofort zu sagen, ja, wir bezuschussen das. Wir haben jetzt heute darum gebeten, halt 325 Euro oder sowas als Zuschuss zu bekommen, damit wir solche Fahrten auch weiterhin taschengeldfreundlich anbieten. Gut, 55 Euro ist auch viel Geld, aber ja, günstiger geht es ja fast gar nicht mehr.
Genau, da kam die Tapete ja auch im Blog, dass seit März, glaube ich, oder so, oder seit April, kein Auswärtsspiel mehr an einem Samstag oder Sonntag war.
Ja.
Außer Bochum, aber das war halt der 34. Spieltag.
Ja, das trifft ja, muss man ja in dem Fall sagen, den anderen Hamburger Verein auch, der Freitag spielt jetzt. Ja, ohne Fernsehen.
Ein Freitagsspiel ist eine ganz andere Geschichte, weil am Freitag, da kannst du sagen, okay, nehme ich mir einen Tag Urlaub und habe ein Wochenende in einer schönen Stadt. Am Montagsspiel Nürnberg, da musst du zwei Tage Urlaub nehmen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Und dann ist das nächste Spiel in der Pipeline. Ja. Das ist wirklich, wer sich solche Spielpläne ausdenkt, das. Ja, weil wir im DFB-Pokal nicht weiter.
Nee. Ich habe nur gerade gedacht, du hast ja gerade die Steilvorlage geliefert für den DFL-Terminierer. Ja. 150 Leute kommen aus Hamburg, die trifft es natürlich sehr hart, aber die restlichen 2125
freuen sich, dass
sie kommen aus der Region.
Ja. Die kommen aber auch an einem Samstag und an einem Sonntag. Aber die freuen sich, weil sie endlich eine Karte kriegen, weil nicht so viele aus Hamburg kommen, die
in
die
Karte. Ja, bei dem Stern, dann hättest du ja auch 8000 Gästetickets verkaufen können. Also an Karten hätte es da ja nicht gemangelt.
Ja, und das ist beim HSV jetzt mit der Übertragung da so hapert, aber ansonsten ist es ja ein Bombenangebot.
Freitagsspiele
und die beiden Relegationsspiele für, was kostet, 30 Euro?
Und du hast 10 Euro zurück.
Nur 20. Ich hab mir tatsächlich den Aufschlag geholt. Ich habe mir nur 20, weil jetzt gab es 10 Euro zurück.
Ja, und aber erzähl mal,
hab ich geflucht.
Hast du beim Freitag ersten, geguckt?
Beim letzten Freitag habe ich geguckt, aber nicht über meinen Player, sondern über einen anderen Player, aber die Probleme waren ja auch da. Und
aber über einen Euro
Sportplayer. Ja, über einen Euro Sportplayer.
Und wie war es bei dir? Also hast du diese verzerrten Kunstaquarelle gesehen? Oder?
Ja, wir waren, ich war in Behrensdorf an der Ostsee, im wunderschönen Behrensdorf. Und da gibt es noch kein Glasfaserkabel fürs Dorf. Und da hatte ich gedacht, das liegt daran. Hab dann aber ziemlich schnell bei Twitter gelesen, dass es wieder Probleme gibt da mit dem Player.
Ich habe gestern gesehen, das Basketballspiel. Zum ersten Mal bei Telekom Sport, wusste gar nicht, dass es Telekom Sport so richtig gibt und wusste auch vorher nicht, dass das kostenfrei ist. Und ein exzellentes Bild, ein professioneller Reporter, nicht im geringsten zu unterscheiden, keine Werbung, nicht im geringsten zu unterscheiden von einer guten Sportübertragung im AD oder was weiß ich.
Also bei mir war Eurosport nicht mit Kunstaquarellen, es lief, aber es hat alle 6 Sekunden für eine Sekunde angehalten, sodass du nach 5 Minuten genau, der Zeitstempel lief auch mit, ich konnte das Menü mit der Zeit und dem Text nicht ausblenden, dementsprechend konnte ich nach 5 Minuten sehen, aha, jetzt kann ich wieder im Player eine Minute vorspulen, damit ich wieder live bin. Und so habe ich tatsächlich das 1-0 für Leipzig verpasst. Ich habe mich sehr geärgert.
Was ich übrigens spannend fand,
du willst immer live gucken, ey, das ist aber schuld.
Wo ich laut lachen musste, war, als Leipzig das 1-0 gemacht hat, gab es sofort HD-Signal. Da hat es dann sofort funktioniert.
Achso, du meinst dann so die ganzen Zugriffe ausschalten, raus, Bandbreite ist wieder da.
Auch beim ersten Spiel, als der HSV in Köln gespielt hat, da habe ich das zur zweiten Halbzeit gesehen. Ich habe geguckt, das dann über ein Smart TV und da lief das dann auch super. Ne? Also das Signal ist super. Ich frage mich ja bei sowas, ich habe auch der Zone, guckt da Football drüber und die hatten, als sie das erste Manchester Derby hatten, da hatten die ähnliche Probleme. Ich glaube, Ralf Gunisch hat das erzählt hier beim vorletzten Millanton und da frage ich mich, wie kann man, wenn man weiß, man überträgt jetzt Köln-HSV, was dann nun auch ein Spiel ist, wo es ein großes Interesse gibt, wie kann man sich nicht diese gewisse Anzahl, das kann man sich ja ausrechnen, an Serverkapazitäten vorher.
Du weißt ja nicht, woran das liegt. Ich meine, das kann ja auch dann irgendwo eine Gigabit-Leitung sein, die irgendwo fehlt zwischen irgendeinem Rechenzentrum oder irgendwas. Also das ist so ganz
aber es ist einfach, ja ist es nicht.
Ja gut, es ist ausrechenbar. Du musst dann aber quasi wirklich wissen, an welchem Punkt greifen wie viele Leute zu.
Fortsetzung Freitag.
Im Prinzip müssen die halt auch erstmal die Erfahrung sammeln, wie viele von den Abonnenten gucken, welche Spiele.
Ja, aber was Tim ja richtigerweise sagt, ist, du weißt ja, du hast, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten. Und alleine nach dem ersten Spieltag würde ich mir doch lieber Kapazitäten für 200.000 schaffen, bevor ich nochmal so auf die Fresse falle, nachdem ich jetzt schon jedem 10 Euro von seinen 30 Euro zurückgewiesen habe.
Es ist schon so, wie Wolf sagte, selbst wenn du halt den geilsten Server hinstellst, wenn irgendwo der Provider XY halt
Lager
fährt über die Leitung,
dann hast du halt... Also Ralf sagt das ja auch, dass es bei DAZN nochmal, da hat das ja auch ewig gedauert, bis sie das auf die Reihe gekriegt haben, weil es halt nicht wie bei Netflix ist, dass die Datei irgendwo auf dem Server liegt und abgerufen wird, sondern dass Live-Übertragung eine ganz andere Nummer ist. Ich kann das auch nur so wiedergeben.
Ist doch ein grundsätzliches Problem und auch eine Gefahr für den Fußball, dass wenn man solche Spiele vergibt an solche, sage ich mal, unerfahrenen Sender, ob das jetzt technische Probleme sind oder ob die irgendjemand in der Verwaltung zu dämlich ist, weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Und dann können die Fans das monatelang nicht sehen, weil bei HSV drei Spiele hintereinander, irgendwann springen die ja auch ab.
Aber Eurosport schießt nicht in den Verdacht, mit Live-Übertragung nicht Erfahrung zu haben, oder?
Die machen das ja nicht zum ersten Mal. Die.
Ja, aber
ja, mit dem Radsport und so. Mit dem Player haben sie halt bisher überschaubare Reichweiten gehabt und das wollen sie jetzt pushen und damit fallen sie jetzt bisher halt auf die Fresse, mal gucken, wie es dann Freitag aussieht.
Ja, aber Rainer hat auch also recht, dass wenn du sagst sozusagen, also jetzt mal DFL-Perspektive eingenommen, du möchtest, dass das Produkt Fußball, wenn man das so böse sagt, oder die Sportart eben wirklich so gut übertragen wird, wie du es vorher gewohnt bist, dann ist das natürlich ein totaler Verlust oder Verfall einer bestimmten erwarteten Qualität und damit sozusagen auch dann ein Einbruch bei den Rechten sozusagen, die du versuchst immer so teuer und wertig zu verkaufen, wie es geht. Und
das geht immer weiter.
Ja, klar, aber
dann ist das Interesse lässt nach, man hat die Spiele nicht gesehen. Ich meine, wir können ja noch froh sein, dass jetzt, wenn wir nun schon über Montag sprechen, da haben die Leute es ja wenigstens noch bei Sport 1 sehen können. Und jetzt weiß man aber, dass es bei Sky relativ verlässlich zu sehen ist.
Genau,
ohne technische Probleme.
Glaubst du nicht, dass in so einer Sache, wo das so wirtschaftliche Faktoren sind, dass da auch tatsächlich vielleicht sogar Leute Interesse haben, dass das dann eben bei Eurosport nicht so gut läuft?
Ach, das Verschwörungstheorien.
Das ist ein bisschen Verschwörungstheorie,
das
gebe ich zu.
Aber ich würde auch sagen, bei Sky tanzen sie jetzt noch auf den Tischen.
Wobei Sky mit der Sky-Go-Infrastruktur ja auch ewig Probleme hatte. Das ist ja, was digital anging, waren die ja nicht wirklich besser. Nur bei denen ist es halt...
Machen wir es anders. Machen wir es doch anders. Die Telekom hat mal sehr, sehr viel Geld geboten. Und zwar, ich weiß nicht, in der vorletzten oder in der letzten Vergabe der TV-Rechte, wo sie dann gesagt haben, da war das in diesem Rechte-Cluster noch nicht so klar definiert, dass es auch IP-TV gibt. Die Telekom wusste aber schon, dass IP-TV-Äquivalent zu einem Pay-TV-Signal zu betrachten ist, hat da mitgeboten, auch in Millionenhöhe für die Dings, und wollte dann IPTV machen, und dann haben aber die Justiziare und so, oh, Moment mal, oh shit, das ist ja das gleiche wie, das ist ja dann die gleiche Qualität wie Sky, nee, und dafür nehmen wir aber Telekom rein und haben dann irgendwelche anderen Goodies bekommen oder es wurden da quasi kompensiert. Telekom als Player in dem Bereich, hast du gerade beschrieben, Basketball, gut, das gucken jetzt vielleicht nicht so viele Leute wie Fußball, aber...
Ja, aber die machen ja auch die dritte Liga, die machen die erste Frauen-Bundesliga.
Und
also Telekom ist ja im Markt jetzt.
Nächstes Jahr wird es ja noch
komplizierter. Genau, die sind im Markt.
Nächstes Jahr wird es ja noch komplizierter.
Da zeigt der Saison noch Champions League.
Ja, und ich meine, ich steige da auch nicht immer noch durch, oder?
Der Papa von Gisdol auch nicht.
Nee,
wisst ihr? Hat Herr Gisdol gesagt.
Wahrscheinlich in meinem Alter.
Ich verstehe aber das Problem nicht. Es gibt doch Listen, wo steht, welcher Spieltag wann wie übertragen
wird. Ja, aber muss ich nun, wie viele Sender muss ich nun bezahlen und wo muss ich nicht bezahlen?
Ich habe immer nur gehört, wenn man gute Kontakte hat, dann holt man sich so ein gekracktes Ding für alles und dann kann man gucken, was man
will. Das haben wir mal in der Sprecherkabine. Oh, böse. Wir haben mal in der Sprecherkabine vor Jahren, funktionierte Sky nicht. Das lag aber hier am Haus, am Stadion. Und dann haben wir über irgendeinen russischen Sender mit gewisser Verzögerung.
Das ist aber schon verjährt, Rainer.
Liebe Staatsanwaltschaft,
das ist Jahre her.
Ja. Heute diese Sendung wird übrigens gehört von vielen Abmahnanwälten. Herzlich willkommen.
Okay. Ich würde sagen, wir sind ja noch mit Nürnberg soweit durch. Nürnberg, ja. Freuen uns alle sehr auf den Eurosport-Player am Freitag.
Aber hab ich geflucht beim Spiel gegen Köln. Ne? Alles schön bereitgelegt, schönes Bierchen. Da saß da in meinem Sessel, Kind.
Dann musste HSV.
Aber HSV gegen Köln?
Vorberichte geguckt und dann...
Ernsthaft?
Ich sage es jetzt hier durch dieses Mikro ganz deutlich. Ich habe eine HSV-Vergangenheit und die werde ich verdammt nochmal nicht los.
Okay, das heißt, dass du bist... Du bist HSV-Fan.
Ich möchte betonen, ich bin kein HSV-Fan. Aber...
jetzt wird es alles, was man vor einem Aber sagt, ist immer Quatsch.
Ich werde dieses...
Einige meiner besten Freunde.
Da kommt auch ein Artikel in den.
Weißt du noch, Tim, da war es ja eigentlich ein Wetter, ne?
So eine schöne Stimme, so eine scheiße Idee.
Statistik war auch. Ich möchte da auch einen Artikel für den Übersteiger jetzt mal drüber schreiben, weil ich bin bei weitem nicht der Einzige. Das möchte ich betonen, aber wenn du als kleiner Junge habe ich angefangen, mich für Fußball zu interessieren, dann guckst du natürlich.
Aber so alt bist du doch.
Ich verstehe immer noch nicht, wie du zum HSV gekommen bist.
Ich kann mal.
Rainer, nicht ablenken, wir sind jetzt in einem schweren Problem.
Genau das im Inneren. Ich habe hier zufällig liegen, weil ich das heute geschrieben habe.
Kurz, Entschuldigung, Rainer, aber könnt ihr drei da drüben mal aufhören, den Tisch immer hin und her zu schieben, weil es piepst dauernd?
Ich bin das nicht.
Doch, zwischendurch schon.
Es piepst. Ja.
Der Tisch wackelt hier. Ich mache es nochmal für die Hörer jetzt einmal.
Ich habe eine Satire geschrieben, die ich jetzt keineswegs vorlesen will, sondern nur ein Zitat daraus. Ich habe, nachdem ich nun aufgehört hatte als Stadionsprecher, meine St. Pauli-Schubladen zu Hause aussortiert. Ich rede jetzt nicht über den sächsischen Wimpel, den ich fand von Dresden, den ich als erstes entsorgt habe, sondern es fiel mir ein Programmheft in die Hand. 29. Oktober 1988, Heimspiel gegen Karlsruhe. Eine Stadionzeitung, Titel HSV-Journal. Ausgerechnet, daran zwei Seiten über mich, reich bebildert. Wie konnte es nur zu diesem ungewöhnlichen, geradezu komprimierenden, mir aus heutiger Sicht durchaus peinlichen Konstellation kommen? Ich erinnere mich nur noch schwach und las, Rainer Wolf trat schon nach dem Ball, als andere noch darüber stritten, ob er rund sei. Damit meinen Sie nicht mich, sondern den Ball. Der Hamburger Jung ist HSV-Fan, aber ein kritischer. Sein Herz schlägt für St. Pauli, den Verein, den er in seiner Freizeit als Stadionsprecher seine Stimme gibt. So, viel schlimmer als bei dir. Beides.
Wir haben jetzt doch noch nicht gehört. Bei dem Aber stehen geblieben. Ja, genau.
Haben wir ein neues Thema angefangen?
Nee, erzähl das jetzt.
Du bist zwar.
Nein, ich stehe auch dazu. Ich habe eine HSV-Vergangenheit und die werde ich nicht los. Als ich 14, 15 war und angefangen habe, mich nicht nur für Fußball zu interessieren, sondern auch für was passiert sonst im Stadion, da fand ich das besser bei St. Pauli. Und da bin ich zu St. Pauli gegangen und irgendwann, ich habe mich sozusagen entschieden dafür. Ich bin nicht reingeboren worden mit St. Pauli-Schal, sondern es ist eine bewusste Entscheidung irgendwann für St. Pauli gewesen. Aber da ich über 10 Jahre, sagen wir mal von, oder 7, 8 Jahre, bis ich Teenager wurde, glühender HSV-Anhänger war, weil ich einfach Erstliga-Fußball und fand ich einfach alles gut. Das wirst du nicht los. Also
ich was heißt denn das, geworden. Dass du dann weiter zum HSV gehst?
Und
ich finde das ja total super. Yeah. Also wenn du jetzt sagen würdest, mein Herz schlägt für beide Vereine, finde ich das eine ehrliche Aussage und
ernste Angelegenheit.
Ja, das stimmt. Ja, nee.
Du darfst fasziniert sein.
Also du würdest jetzt am Freitag, würdest du dich freuen, wenn der HSV gewinnt? In Hannover?
Genau, und das möchte ich jetzt gerade mal erklären. Nein, ich würde mich
Gott sei Dank.
Ich würde mich
aber nicht freuen. Aber in Köln hättest du dich gefreut.
Dieses Interesse.
Ja.
Ja, das ist ja was anderes.
Das hört nie auf.
Und
das,
es ist, also ich freue mich, dass sie trainieren. Ja.
Definiere Freude.
Also ich interessiere mich total für den HSV, das will ich nie leugnen.
Du hast Wetten, ihr habt immer auf den HSV gesetzt, irgendwie, um dann den Wetteinsatz zu spenden. Und
ich darf gar nicht über das Nürnberg-Spiel sprechen, was wir da investiert haben.
Also es ist wie, ich sag mal so, dadurch, dass ich als Jugendlicher, nicht als Jugendlicher, sondern als Kind, lange HSV-Fan war, ist das wie so ein, wie so eine kleine Flamme hinten im Herzen.
Ehrlich?
Die nie so ganz erlischt.
Ich war ein leidenschaftlicher Eintracht Braunschweig-Fan und konnte das total hinter mir lassen. Ey.
Ja.
Die Fahne wird von Motten zerfressen, im Keller liegt die. Und
ich muss zugeben, ich meine, der HSV, der tut alles dafür, dass diese Flamme erlischt, ne? Dieses kleine Feuerchen.
Die stehen mit mehreren Feuerwehren dabei.
Ja, genau, sie geben alles, aber es ist... Ich weiß noch, bei meiner ersten St. Pauli-Auswärtsfahrt, ich glaube 98 oder 99 in Gütersloh, da war es damals mit Steht auf, wenn ihr Schalker seid, war eine ganz große Nummer und da hat die ganze St. Pauli-Kurve johlend, hat sie Steht auf für den HSV gesungen und alle haben sich hingesetzt und ich mit, 1998, 99 war ich 12 Jahre oder so, ich stand da und ich bin in die Knie gegangen, aber ich habe mich verdammt nochmal nicht hingesetzt. Hab da alle meiner Cola genippt, ne? Und aber ich meine, es ist nicht, also ich kann es nicht leugnen, es ist, also, naja.
Du meine Fresse, was ich hier alles rausschneiden muss.
War das diese Faschingsfahrt? Nee. Also diese
Cowboy und Indianer,
Fasching. Ja, Fasching, scheiße.
Motto-Fahrt.
Motto-Fahrt, Wilder Westen, Cowboy und Indianer.
Das ist meine erste St. Pauli-Auswärtsfahrt, war mit dem Sonderzug, war das für mich auf jeden Fall Wilder Westen.
Okay.
Ja. Okay, gut. Ja,
haben wir noch Themen, bitte?
Ja,
ja, andere.
Wir haben,
ja,
warum ist das spannend? Wir haben ganz viele. Ich würde sagen, wir fangen an mit Wilko, liest aus alten Übersteigern. Er liest Tor aus dem Übersteiger 23 von 1996. Auf dem Cover waren Maslows Tagebücher und er liest den Artikel Nie wieder von Holger. Und ja, dabei jetzt erstmal viel Spaß.
Ja, moin. Schönen guten Abend, guten Tag. Viel Spaß beim Putzen, Laufen oder nur Lauschen, je nachdem, wo ihr den Millanton gerade hört. Es ist Zeit für eine neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern. Erstmal muss ich aber einen Sack voll Glückwünsche loswerden. Ich denke mal, das haben die Kollegen vor Ort schon gemacht. Wolf und seiner Gang, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft der ersten Herren. Herzlichen Glückwunsch zu einem vollkommen unverdienten Tor in Nürnberg. Nina, Hamburgs Fußballspielerin des Jahres, auch herzlichen Glückwunsch. Und dem Millanton und den Protagonisten herzlichen Glückwunsch zur letzten Sendung. Die war nämlich ein Knaller, habe ich genossen, die Folge, richtig gut. Ich hoffe mal, dass die Folge um dieses Vorlesen drumherum genauso gut wird. Ich lese heute einen Artikel aus dem Übersteiger Nummer 23, 19. Oktober 1996. Auf dem Cover eine Hommage an den Stern, Maslows Tagebücher entdeckt. Dann im Heft folgend humorige Tagebucheinträge von Uli Maslow. Es gibt in diesem Heft zwei absolut würdige Texte zum Vorlesen. Ich lese einen, der aber von der Länge besser passt. Der andere, der leider rausgefallen ist, ist ein Artikel, in dem gemutmaßt wird, dass der Wasserturm im Schanzenpark privatisiert werden könnte. Der ist aber leider viel zu lang. Da könnte man ja ins Archiv gehen und sich die den Übersteiger raussuchen und es selber lesen, wenn nicht irgendein Arschloch die Übersteiger geklaut hätte. Du sollst verrecken. So, ein Text, der eigentlich auch gut in die heutige Zeit passen würde. Gerade was Wahl und Auftritte der Nationalmannschaft angeht, stößt er in die gleiche Kerbe, den ich nicht Wort für Wort unterschreiben kann, der aber in der Grundtendenz vernünftig ist. Geschrieben von Holger, der auch heute wieder beim Übersteiger dabei ist. Nie wieder. Aufgepasst. Faschoglatzen überziehen das Land und kaum einer interessiert sich dafür. Nicht nur die Angriffe auf den Pfennig lassen eine Wut in mir aufkommen, auch bei den letzten Amateurspielen sind von einigen gegnerischen Fans altbekannte Texte zu hören gewesen. Damit nicht genug. Auch im Ausland stellt sich eine Gruppe von Faschodeutschen wieder ins Rampenlicht und es gibt nur wenige, viel zu wenige Gegenaktionen. Immer wieder stellen sich vor meinen Augen die widerlichen Szenen aus Zabrze ein, wo diese Gestalten ein noch ekligeres Transparent entfalteten, das polnische und jüdische Menschen aufs Tiefste beleidigte. Der Wortlaut ist es nicht wert, hier wiedergegeben zu werden. Die Tagespresse hat ausführlich im September darüber berichtet. Wie kommt es aber, dass diese Hohlköpfe trotz einer zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, in der einschlägige Personen aus der Kategorie C zur Gewalt entschlossen, erfasst sind, in Polen unbehelligt einmarschieren, in Tüllchen konnten? Dass sich circa 500 Fascho-Hooligans auf den Weg machen würden, um sich mit polnischen Hooligans zu prügeln, war schon Tage vorher bekannt. Alle zuständigen Stellen waren informiert und doch konnten die Deutschen mit T mit diesem abstoßenden transparenten Leuchtmunition und Schlagwerkzeug ins Stadion gelangen. 30 Faschoglatzen gelangten gar ohne nötige Ausweispapiere nach Polen. Sie hatten nur eine kleine Prügelgebühr zu entrichten. Angeblich sollen 4 szenekundige Beamte im Einsatz gewesen sein, die auf erste Anzeichen hätten reagieren können. So wurde die Zugfahrt nicht nur zum Einsingen deutschen Liedgutes genutzt, auch die körperlichen Kräfte wurden getestet. Zu wenige, zu träge oder zu desinteressiert? Bei St. Pauli-Spielen sind mehr SKBler im Einsatz. Nicht, dass ich unbedingt für diese neue Qualität von Spitzeln plädieren würde, aber es geht wohl leider nicht anders, diese Fußballfeinde rechtzeitig zu entlarven, wenn es denn einmal gelingt. Die angebliche Hilflosigkeit gegenüber dem in letzter Zeit immer besser organisierten Auftreten von Schlägertrupps wird auch im Brief von Egidius Braun und Äußerungen von Berti Fuchs deutlich, die, nach den Vorwellen von Chabre Sabre, sich an die deutsche Regierung wandten, mit dem Tenor, die Politik lasse den DFB mit dem Hooligan-Problem allein. Und tatsächlich ist zu erkennen, dass durch die Tatenlosigkeit der Polizei sowie durch harmlose Strafen die Schläger geradezu ermuntert werden, weiterzumachen. So wurden nach den Ausschreitungen nur 5 Nasen zu einer Haftstrafe auf 3 Jahre mit Bewährung und 330 Mark Geldstrafe verurteilt. Für die Jüngeren, das sind ungefähr 165 Euro. Also, auf in die nächste Schlacht, oder was? Und die wird kommen. Noch liegt Deutschland im Rennen um die WM 2006, aber die Minuspunkte werden von der Welt fast täglich notiert. Ich sehe nicht ein, warum so ein Fußballfest von ein paar Schwachköpfen kaputt gemacht werden soll. Also Leute, Gegenaktionen sind notwendig. Einen Anfang machten Dortmunder Fans, die beim Auftaktspiel der Champions League gegen Wiedzew Łódź im Westfalenstadion ein Transparent in deutscher und polnischer Sprache mit der Aufschrift Entschuldigung für Chabre aufhängten. Das ist aber noch lange nicht genug. Wir echten Fußballfans müssen wieder verstärkt zusammenhalten, Aktionen gegen Faschos durchführen, sie outen, wo es nur geht und sie damit aus unseren Stadien rauskicken. Mit anderen Worten, wir müssen wieder politischer werden, damit das Spiel und nicht die Schlägereien und Provokationen Schlagzeilen machen. Gerade auch bei uns St. Pauli-Fans ist eine gewisse Lethargie zu erkennen, die wir uns so nicht mehr leisten können. Das zweite Jahr in der Bundesliga hat uns bei fast jedem Auswärtsspiel Angriffe von Faschos eingebracht. Ja, sie schrecken nicht einmal mehr davor zurück, sich in unserem Viertel zu sammeln und zum Beispiel den Pfennig anzugreifen. So geschehen in der Woche, als Celtic in Hamburg gegen den HSV spielte. In der Nacht zum 29. September splitterten im Pfennig die Scheiben. Zum Glück konnte eine Handvoll Gäste eine Gruppe von ca. 15 Fascho-Hools in die Flucht schlagen. Für die Schäden am Pfennig und für weitere Aktionen gegen Fascho-Gewalt wird in der nächsten Zeit im Fanladen und im Pfennig gesammelt werden. Auch für jeden Vorschlag, wie wir das Problem in den Griff bekommen, sind wir euch dankbar. Wir fordern aber auch die Fanprojekte auf, die neue Qualität der Randalierer besser zu beobachten und Infos rechtzeitig weiterzugeben, den DFB und die Politik endlich wieder ernst zu nehmen. In diesem Sinne, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Auch wenn in der Diskussion wir weiter sind heute, ein Artikel, der auch gut in diese Zeit passen könnte. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Sendung. Ich bin Samstag beim Spiel. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen. Tschüss.
So, das war Wilko. Den Grüßen schließen wir uns natürlich an. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Zunächst 2 Terminankündigungen. Zum einen, wer nach dem Spiel am Samstag gegen Ingolstadt noch nicht so richtig weiß, was er machen soll. Ab 18 Uhr kann ihm geholfen werden. Die Handballsaison startet und es gibt 2 Heimspiele der beiden Oberliga-Teams in der Halle an der Budapester Straße. Die Frauen fangen an gegen die HSG OKT2.
Aha.
Kleine Quizrunde hier. Außer Tim, wer weiß, wie die... Nein, weiß keiner. Das ist die HSG Aufschlag Krupp Tetenhusen.
Okay, ja. Können wir kurz für mich kompletten Ahnungslosen... HSG?
Handballspielgemeinschaft.
Ah, ja, hätte man...
Aber ist das tatsächlich aus Dänemark oder haben sie sich einfach nur Platz so genannt?
Wieso, was ist denn da aus Dänemark? Krop ist doch hier bei Heide.
Nur weil du es nicht verstehst, ist es nicht
nur dänisch. Für mich ist alles viel besser, was ich nicht verstehe, dänisch.
Also das ist ja die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein, ne? Von daher passt das schon fast. Kann
Dänemark sein, ja.
Und ich warte ja darauf, dass die jetzt noch einen Freundschaftsstein mit einem anderen Spielgemeinschaftsverein bilden. Das wäre dann super. Auf jeden Fall spielt um 20 Uhr dann das erste Männerteam gegen den Preetzer TSV. Und
TSV heißt Turn- und Sportverein.
Beides das in der Budapester Halle. Und die ersten Herren waren ja unterwegs in Ruanda in der Sommerpause. Da werde ich den Artikel nochmal verlinken. Das war wohl ziemlich beeindruckend. Und wir haben auch als Vorschlag bekommen, doch mal einen der Herren einzuladen, damit er darüber erzählen kann. Das werden wir sicherlich dann auch...
Wenn sie alle wieder gesund sind.
Wenn die Magen-Darm-Probleme überwunden sind, versuchen. Genau.
Wer denn zum Beispiel Champions League Reifenblindenfußball gucken möchte, ist am Samstag natürlich genauso herzlich eingeladen, denn am Borgweg findet schon zum 10. Mal das Blindenfußball Masters statt und von 9 Uhr bis um 17 Uhr werden dort Spiele angepfiffen, unter anderem italienischer Meister, ein All-Star-Team aus England.
Die amtierender deutscher Meister spielt ja auch, habe ich gehört.
Der spielt auch, weil Marburg ist auch da und wir sind da und Vizemeister und Meister spielen
erschöpft
auch.
Noch.
Oder? Einigermaßen noch mitgenommen, ja. Geht's noch? Ja, das geht. Aber das Turnier dort wird in freundschaftlichem, aber wettkampforientiertem Rahmen stattfinden, wie immer.
Das ist eine schöne Formulierung.
Ja, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber wie gesagt, Samstag und Sonntag. Sonntag die Finalspiele und Samstag die Gruppenspiele. St. Pauli muss leider alle Gruppenspiele schon am Samstag spielen. Und ja, kann man hinfahren. Eintritt frei.
Geflügelt.
Aber ihr spielt so oder so am Sonntag dann nochmal, auch wenn ihr alle
am Sonntag würdet, noch was ihr unser, nicht tut. Noch unser Platzierungsspiel auf alle Fälle. Aber bei Blindenfußball ist es halt so, das kann man nicht so oft sehen. Es war gerade eine Europameisterschaft in Berlin und wer jetzt in Hamburg das angucken möchte, der hat die einzige Chance am 16. und 17. September, weil ansonsten geht es erst im nächsten Jahr wieder mit dem 11. Masters weiter.
Genau, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Also Samstag, Sonntag, 16. 17. September, 9 bis 17 oder 18 Uhr, Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte, Borgweg 17a.
Mit der U3 ist das super zu erreichen.
Genau, da dann gleich nochmal genauer drauf.
Weil es hier gerade raschelt, Wolf hat zu Knäckebrot gegriffen. Ja. Normal stehen hier immer irgendwie so Schokoladen oder so Süßigkeiten. Die Mike mitbringen.
Die habe ich heute nicht geschafft.
Ich wollte gerade fragen, war das irgendwie ein impliziter Hinweis an die Runde so?
Ist nicht von mir, ich habe es nicht mitgebracht.
Achso. Rainer war das. Okay.
Schlicht gesagt, es war übrig. Zu Hause, ich habe reingegriffen. Okay,
ich habe nur irgendwie im Hinterkopf gedacht, so, möchte Mike uns irgendwas mitteilen? So, achtet
keine mal auf, Schokolade mehr, ihr fetten Schweine.
Okay, Thema erledigt, danke.
Genau. Nein. Alternative für Sonntag, wer dann Samstag schon das Blindenfußball-Masters schafft und dann am Sonntag was anderes machen möchte, der könnte um 13 Uhr an der Feldarena, sprich hier die Kunstrasenplätze Feldstraße aufschlagen. Dort spielt nämlich das erste Frauenteam des FC St. Pauli ihr zweites Spiel in der Regionalliga dieses Jahr. Das erste Spiel, wer es nicht mitbekommen hat, 10-3 wurde Holstein Kiel weggefegt.
Das war schön.
Und man war Tabellenführer, dann war leider der zweite Spieltag jetzt schon von allen anderen, deswegen sind sie es nicht mehr, aber sie könnten es natürlich Sonntag wieder werden. Gegner ist der SV Meppen, dort das zweite Team. Und Wilko hat es schon gesagt, wir gratulieren ganz herzlich Nina. Nina Philipp ist nämlich Hamburgs Fußballerin des Jahres geworden. Verdientermaßen, endlich, war die letzten Jahre schon mal nominiert. Das Problem ist immer, dass die Wahl durchgeführt wird auf der Webseite einer Boulevardzeitungen in Deutschland und deswegen sperren sich viele Personen dagegen, dort mitzumachen, geschweige denn es vorher zu verlinken. Deswegen habe ich da auch keine Werbung für gemacht, aber gut. Also Sonntag.
Sie ist es trotzdem geworden.
Sie ist trotzdem geworden, ja.
Was macht das mit dir?
Ich habe mich für Sie gefreut. Und auf dem Foto, was unter anderem der Fanladen ja heute auch auf seine Facebook-Seite gepackt hat, da ist das Logo dieser Zeitung nicht zu sehen. Das hat mich besonders gefreut.
Ja, noch schöner.
Genau.
Viel schlimmer ist, dass quasi der Boulevard des FC St. Pauli auf diesem Foto ist.
Der Typ, ne?
Ja.
Meine Güte. Naja.
Wenn es was umsonst gibt, ne, dann ist
es gewundert,
dass der hier nicht rumrennt. Wir nennen keine klaren Namen.
Ja, er hat schon Bücher geschrieben.
Boulevard des FC St. Pauli, ne? Wenn ich jetzt, ich kann nur, es sind so viele
die Initialen könnten ja reichen. GB.
GB? Oh Gott, jetzt muss ich überlegen, wer ist gemeint. Ihr wisst das alle, ne?
Ja.
Na gut, dann lassen wir es im Suffix.
Okay. Wir erklären dir das nachher. Liebe Grüße an ihn. So, und die letzte Neuigkeit haben wir vorhin in dem Intro schon kurz angeschnitten. Das Präsidium des FC St. Pauli tritt zurück. Okay. Auf Wunsch des Aufsichtsrats, welches das Präsidium dann aber gleich wieder zur Wahl vorschlägt. Sie treten zurück am 22.11., am 23. ist dann die JHV und dort wird Oke Göttlich dann mit einem Team auch wieder zur Wahl sich stellen. In seinem aktuellen Team bleiben, so wie es momentan aussieht, Joachim Pawlik und Jochen Wienand bestehen, während Reinher Kahl und Tom Happe leider dann ausscheiden. Aber die Arbeit des Präsidiums soll natürlich als Thema so bestehen bleiben und der Wunsch des Aufsichtsrats ist, durch diese Neuwahl quasi für die nächsten 4 Jahre jetzt schon wieder Stabilität zu erzeugen, Konstanz zu erzeugen und das Ganze so beizubehalten und nicht, wenn in den nächsten Jahren auch Teile des Aufsichtsrats ja neu gewählt werden müssen, da eben mit der zusätzlichen Wahl des Präsidiums auch nochmal für Unruhe zu sorgen. Das alles werden wir wahrscheinlich mit Oke Göttlich auch besprechen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er am 1. November zu Gast bei uns.
Wir hätten eigentlich reinfallen können, der war ja vorhin da.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, er hat seinen Kalender auch nicht gelesen.
Weiß er wohl heute schon.
Nee, ja, gesehen, ohne Reiner ist da, dann ist da kein Platz für mich.
Soweit die Termine. Blicken ja, wir
was
ganz.
Machen wir beiden jetzt? Wir müssen doch zu JHV, ne?
Wo wir beide
mit Jetlag aus Paris kommen und da gar nicht hinwollen.
Wir gucken uns ja an, ob wir den Neymar nächstes Jahr aber für uns verpflichten, wenn Özil nicht
Celtic-mäßig. Keltisch motivierte Paris-Reise.
Ja.
Revival im Moulin Rouge.
Genau.
Alles, das ganze Programm.
Echt? Ja. Inklusive zu Fuß den Eiffelturm
auf. 7-7 gegen 45. Mit Barhockern. Okay.
Tim.
Ist jetzt der Moment für Ankündigung?
Mach mal. Übersteiger
erscheint. Übersteiger 129 erscheint Samstag. Und praktischerweise zum Start der englischen Woche. Dementsprechend wird der Übersteiger diesen Samstag verkauft. Nächsten Dienstag in Kiel mindestens von mir. Und die Woche drauf auf dem Samstag dann gegen Düsseldorf.
Ja.
Genau. Ich mache natürlich gerne Werbung dafür, aber dieses Mal besonders gerne, weil es ist ein richtig guter Übersteiger geworden. Wir haben uns als Schwerpunktthema Fußball und Kapitalismus rausgeguckt. Da hat Hermanus Pfeiffer 2 sehr schöne Artikel beigesteuert. Auch die TV-Rechtevergabe ist da thematisiert und auch wie Sponsoring beim FC St. Pauli abläuft, beziehungsweise was die Marke St. Pauli so interessant macht. Dann ein großer Teil, auch sehr gelungen, Sven Brooks und Reinher Kahl standen zum Interview bereit und haben sich geäußert zu den Ereignissen rund um den G20, beziehungsweise hauptsächlich darum, was hier im Millerntor stattfand zu der Zeit. Und natürlich noch 5 Seiten Neues von den Alten, da ist ja auch viel passiert und ich bin jedes Mal begeistert davon, wo Ronny diese Informationen herkriegt von Spielern, die schon lange verschollen waren und ja. Also absolut lesbar und ab Samstag gibt es wieder für schlappe 1,60 gerne 2 Euro bei fliegenden Händlern vor den Heimspielen und auch auswärts in Kiel den Übersteiger zu
laufen. Was ist denn auf dem Titelblatt? Darf man das schon sagen? Oder ist das vielleicht, erkennt man den ja dann und dadurch, wenn du den beschreibst?
Also ich würde das Titelblatt so beschreiben, das ist auf jeden Fall so ein Titelblatt, was man sich auch zu Hause an die Wand hängen kann. Es ist so rum. Es hat was mit... Es hat was auch mit dem Begriff Kapitalismus zu tun, beziehungsweise besser gesagt mit das Kapital. Wer da vielleicht mal Assoziation mit älteren Herrschaften so
vollwertige Männer, vollwertige Männer.
Ich dachte die ganze Zeit, Gregor Backe ist auf dem Cover, aber
das ist ja doch gesagt.
Das würde ich mir zu Hause nehmen. 3 Bartlose hier in der Runde und 3 Vollbärte und ein Kinnbart. Also der Bart ist in 4-3 Mehrheit hier in der Runde
abgebildet. Bis du den Bart erwähnt hast, habe ich ja gedacht, das ist der Präsident von Hannover 96, aber
der trägt jetzt auch 3 Tage Bart.
Nein, es werden tatsächlich 3 prominente Köpfe des FC St. Pauli hier drauf zu sehen sein. Aber auch da finden wir, das ist dieses Mal, ist natürlich immer sehr gelungen, aber dieses Mal ist es besonders gelungen, das Cover.
Wann genau ziehst du eigentlich weg? Der letzte schreibende Übersteiger hier in der Runde ist nach Schleswig-Holstein gezogen, deswegen haben wir Johnny adoptiert.
Der schreibt nicht.
Nee.
Da weiß ich noch nicht, also ich habe es jetzt erstmal nicht vor.
Ich frage mich die ganze Zeit natürlich wieder als derjenige, der am Freitag im Fan-Antresendienst hat, wird der Übersteiger wie die letzten gefühlt 15 Jahre statt um 15 Uhr und 13 Uhr geliefert, ist wieder kein einziges Redaktionsmitglied des Kollektivs anwesend, um die Kartons reinzuschleppen. Wer wird stattdessen einspringen müssen, außer mir? Die
ganz praktisch.
Ganz pragmatische Themen.
Ja. Und stell die nicht wieder vor den Schrank.
Und genau, und vor welchen Schrank stelle ich sie diesmal?
Komm nicht auf die Idee, mir mein Lager zuzustellen. Ja?
Mein Lager? Genau, also Donnerstag werden wir da sein. Allerdings kann ich dir nicht sagen, wann.
Donnerstag ist morgen. Morgen kommen die schon.
Genau. Morgen wird es geliefert. Und
die Info ist hiermit auch im Tisch
gegangen. Morgen sind wir auch da zum Zusammenpacken da.
Ich freue mich.
Zum Zusammenpacken unter anderem der Abos. Wer also ein Abo des Übersteigers möchte, wahlweise als PDF oder als physisch per Post zugesandt, abo@übersteiger.de mit den entsprechenden Angaben. Oder ihr macht das über die Homepage, da gibt es auch einen entsprechenden Button.
Ach, man kann jetzt
zwei Fragen. Also die erste Frage wäre, ob wir zukünftig alle Werbejingles mit einer kleinen Melodie versehen können. Meine Mitgliedschaft für das ganze Stadion e.V. fand ich schon grenzwertig. Bei YouTube hätte man sagen müssen, gesponsorter Beitrag. Das fand ich gerade schon ziemlich auf der anderen Seite. Und ich würde gerne nochmal auf das Kapital zu sprechen kommen. Damals die Auswärtsfahrt nach Trier.
Ja.
Hattest du nur die Idee zu der Mottofahrt, weil du schon ein Kostüm hatte? Der Einzige, der auf der Fahrt das Kapital ein Kostüm anhatte, war nämlich Stefan Schatz, der auch das Beste zugegebenermaßen anhatte.
Vielen Dank.
Aber hattest du es nur, weil du schon...
Kann eben alles tragen.
Nee, es war schon so, dass wir dachten, wir fahren nach Trier und machen eine Mottofahrt. Was ist denn mit Trier? Was verbinden wir denn damit?
Ja.
Und es kam wirklich unisono sofort, Geburtsstadt von Karl Marx. Und ich hatte sofort den Maßriegel oder der Maß in meinem Kopf und bin dann als Groucho gefahren.
Ja. Ja. Die Frau von Karl Marx, Jenny Marx, kommt übrigens aus Salzwedel. Da gibt es auch das Jenny Marx Geburtshaus. Falls ihr mal alle nicht wisst, was ihr mit eurem Samstag oder Sonntag anfangen wollt, fahrt nach Salzwedel, ihr könnt das Jenny Marx Geburtshaus.
Ich dachte, wo ist Salzwedel?
Jenny. Salzgitter.
Salzwedel. Das ist ein bisschen...
Salzwedel ist ein Wort. Das ist nicht Salzwedel, sondern Salzwedel.
Salzwedel.
Kommst daher, nicht? An der Amerika-Linie zwischen Berlin und Hamburg.
Das war ein Reisetipp jetzt.
Die Amerika-Linie zwischen Berlin. Was?
Die Auswanderer, die früher Auswanderer wurden aus Deutschland, sind vom Hamburger Hafen weggeschifft worden. Da haben wir noch den Ballinhafen hier in Hamburg.
Ja, der ist mir ein Begriff.
Gut. Und die sind quasi über Salzwedel gefahren.
Vom Ballinhafen aus?
Nee.
Zum Berlin, Berlin aus.
Ach so, was? Der öffentliche Auftrag, den wir hier auch erfüllen?
Nein, hört den Millanton.
Ihr macht sehr klug.
Lasst eure Kinder,
jetzt, wie man von Frau Marx zum nächsten Thema kommt.
Zum Blindenfußball, na, mal gucken. Nee, Entschuldigung, ja. Nein, wir waren ja... Tim hat eben angekündigt, dass er unter anderem einen Artikel über das Kapital und da auch erwähnt, die Marke St. Pauli.
Ja.
Und Rainer hat uns mitgebracht, die Fußballstudie der TU Braunschweig von diesem Jahr. Ja. Magst du da was zu sagen?
Ich habe die gestern zufällig entdeckt, habe dann heute noch ein bisschen recherchieren müssen, um ein paar Einzelheiten rauszukriegen. Ich habe gestern im Grunde genommen gestern Abend nur erfahren, dass, wo habe ich das denn jetzt?
Mit der Schlagkräftigkeit der Hooligan und der sportlich
verteilt, dass ich jetzt keine
Exemplar sind die Moment, Moment,
wir haben hier Mikros an, wir können nicht alle gleichzeitig reden. So.
Habt ihr nochmal das da, was ich da verteilt habe? Ich habe es nämlich jetzt einmal nur. Ich habe da mal das. Das ist eine repräsentative Befragung von der TU Braunschweig, die gibt es jedes Jahr wieder. Es geht im Wesentlichen um die Markenwahrnehmung der Bundesligisten. Das hört sich sehr oder ausschließlich kommerziell an, ist aber ein bisschen mehr, weil auch Komponenten befragt werden wie Sympathie zu Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga, zum Erfolg und dann schließlich... Das Endergebnis ist dann das, was man Markenranking nennt. Es sind mehr als 4000 Einwohner, heißt es hier im Alter zwischen 18 und 69 befragt worden. Folglich bin ich nicht befragt worden, weil ich schon aus dieser, ja, wahrscheinlich gilt man dann als senil und kann sowieso sich nicht mehr dazu äußern. Das Erfreuliche aus St. Pauli-Sicht ist, dass wir soviel ich weiß, zum ersten Mal im Sympathieranking an Nummer 1 stehen. Das ist fast so viel wie deutscher Meister beim Blindenfußball. Vor Freiburg, Mainz und Dortmund. Bremen kommt dann auch noch. Und Schlusslicht ist übrigens, oder Schlusslichter, sind, ich nenne mal die letzten fünf, auf Platz 32 HSV mit einem, dem größten Verlust an Punkten im letzten Jahr. Dann kommt Dresden, Frankfurt und die beiden absoluten Schlusslichter sind Leipzig und Bayern München. Beim Erfolgsranking sind wir erstaunlicherweise auf Rang 13. Ein bisschen Verluste zum folgenden Jahr.
Und Erfolgsranking
heißt, wie wird es wahrgenommen? Das heißt zum Beispiel, Holstein Kiel ist im in dem Erfolgsranking ein Platz vor uns, weil sie im letzten Jahr eben aufgestiegen oder jetzt eben aufgestiegen sind.
Also Fragestellung wahrscheinlich in die Richtung,
ist der Verein sportlich erfolgreich?
Wie ist der Verein sportlich? Ja. Also beim ersten Mal, wer ist besonders sympathisch? Da gab es auch noch eine Umfrage, wer ist besonders unsympathisch? Das kann man auch machen, indem man das einfach umdreht, dann hat man es auch. Beim Erfolgsranking ist übrigens der HSV letzter. Dortmund ist an erster Stelle und Bayern München, die beim Sympathieranking letzter sind, sind hier natürlich auf Platz 2, weil man, auch wenn man sie nicht mag, am Erfolg natürlich nicht zweifeln kann dann. Mainz dritter und Freiburg vierter zeigt wieder, dass auch gerade die kleineren Vereine, die eben auch als sympathisch gelten, wie Mainz, Freiburg, wie auch St. Pauli, gut dastehen. Auch Sandhausen zum Beispiel findet sich immer im oberen Bereich. Fürchterlich eingebrochen ist Union Berlin, die in allen Rankings, und wir haben hier vorhin schon in dieser Runde, als wir das mal kurz besprochen haben, festgestellt, keiner weiß warum, also richtig den Bach runtergegangen sind. Auch Hannover ist ziemlich weit oder ganz weit unten. Das, was diese Studie eigentlich ausarbeitet, auch als Hilfe für die Marketing-Experten, ist also das sogenannte Markenranking, in das diese anderen Komponenten einfließen. Sei es jetzt Sympathie, sei es jetzt sportlicher Erfolg. Und da sieht es so aus, dass Dortmund jetzt die Nummer 1 ist und erstaunlicherweise Werder Bremen die Nummer 2 ist. Gefolgt von Freiburg und dann schon auf Rang 4. Da waren wir allerdings im folgenden Jahr auch schon auf Rang 4, der FC St. Pauli. Auch da ein Blick auf den Konkurrenten im folgenden Jahr oder den Lokalrivalen. Im folgenden Jahr, muss ich dir ja leider sagen, war der HSV.
Oh Mann, ich glaube, ich habe mir da ein ganz schönes Ei gelegt.
An 8. Und jetzt ist er auf 28. Leipzig ist am Schluss, das heißt, noch dahinter sind Regensburg und Holstein Kiel. Das muss man sagen, beim Markenranking ist das nicht verwunderlich, weil die eben Aufsteiger sind und so eine starke Marke in der dritten Liga schwer zu entwickeln ist. Das heißt, das kann überhaupt erst jetzt passieren. Dafür ist zum Beispiel Holstein Kiel im Erfolgsranking schon auf Rang 12 und auch im Popularitätsranking Sympathie auf Rang 6 in Deutschland. Das zeigt, wie schnell ein Aufsteiger, der dann auch relativ schnell erfolgreich ist in seiner Liga, auch in solchen Umfragen nach oben schießen kann. Während zum Beispiel Vereine wie Schalke 04 und Leverkusen, für die letzte Saison nicht so gut lief, ganz erheblich abgestürzt sind. Ja, das.
Also mich erstaunt, dass Freiburg da vor uns rangiert als Marke.
Schon oft und immer wieder, sage ich mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie die Freiburg. Irgendeiner hat das, wo ich noch dahinter geschrieben habe, das Vorjahrsranking. Und ich habe 3 Exemplare hier und in einem steht irgendwas mit Kugelschreiber. Und wer das hat, der hat das
Herrschaft. Nee, kein Kugelschreiber hier in den 4 Blättern. Wobei man bei der ganzen Studie sagen muss, dieses Markenranking setzt sich ja aus ein paar Komponenten zusammen, die teilweise halt relativ wenig eigentlich mit Brand zu tun haben. Also diese sportliche Wahrnehmung zum Beispiel würde ich persönlich gar nicht mit einbeziehen wollen, weil das wenig über die Marke aussagt, sondern mehr was über die Einschätzung von Performance.
Und 4.000 Einwohner heißt ja auch 4.000 Einwohner von Braunschweig.
Hä? Sie haben, weil das die Mitte in Deutschland ist, oder?
Nee, die Studie wurde in Braunschweig erhoben. Jetzt ist die Frage, wo kommen die 4.000
Menschen? Also ich habe ja nun
von Telefonstudie,
repräsentativ. Nicht alles. Nee, die haben auch in einer Statistik haben die angeführt, wie viele Fans aus welcher Stadt sie befragt haben. Da ist St. Pauli ist sogar ein bisschen überrepräsentiert. Ich meine mich zu erinnern, es waren 135 und bei anderen ist es so im Schnitt 120 eher.
Wobei überrepräsentiert so ein bisschen die Frage wäre, weil St. Pauli mehr Fans hat als andere Vereine, müssten theoretisch in der Stichprobe auch mehr. Egal, aber...
Wie viel sind das? 36 Vereine, 4.000 Leute?
Ja. Aber du hast halt, wenn du sinnvoll rekrutierst, hast du halt nicht für jeden Verein gleich viel Fans, weil du willst ja für alle Vereine was abbilden.
Ja, du möchtest sozusagen den gesamtgesellschaftlichen Querschnitt abbilden.
Genau.
Und
wenn Sandhausen halt nur 3 Fans hat,
ja,
in dieser 4.000er Stichprobe haben sie halt ein bisschen
Probleme. Trotzdem gibt es dann viele, die sagen, für die habe ich Sympathien, weil sie so ein kleiner Verein sind. Und das zeigt ja auch, diese Studie spiegelt das wieder, dass diese Vereine dann auch vor den Großen stehen können. Dass also St. Pauli zum Beispiel im Ranking, und darum geht es ja, deutlich vor Bayern München liegt, ist natürlich auch für manchen überraschend. Also St. Pauli an 4. Stelle und Bayern München an 8. Stelle mit heftigen Verlusten im Vergleich zum letzten Jahr, ist ja interessant. Stuttgart zum Beispiel hat auch durch den sportlichen Aufstieg dann hat zum Beispiel wieder erheblich gewonnen im letzten Jahr. Und der HSV ist, was immer er auch macht, wie auch Leipzig. Ich meine, Leipzig hat ja unbestritten sportlichen Erfolg gehabt im letzten Jahr. Und trotzdem kommen sie auch im Ranking, wo es also um den sportlichen Erfolg geht, jetzt habe ich hier Sympathie, kommen sie nicht so furchtbar weit nach vorne. Ich guck gerade mal.
Na, Hauptsache, die bleiben immer in der Bundesliga. Das ist das einzige Ranking, was die Leute maßgeblich interessiert. Ey.
Erfolgsranking. Ich habe schon die ersten. Da. Jetzt sind sie auf 11. Auf 11.
Spielen gerade gegen Monaco. Es steht 1-1.
Danke.
Was an dieser Studie interessant ist, und das war letztes Jahr auch schon, hatte ich gerade erzählt, für den Übersteiger, für die nächste Ausgabe, da habe ich mich in einem Artikel eben mit der Marke St. Pauli befasst. Und da steht auch in diesem Bericht, stand es letztes Jahr drin, wir hatten vorhin gesprochen, da steht auch dieses Jahr wieder drin, dass der FC St. Pauli eben die eine Marke ist, die hervorzuheben ist.
Du kannst es vorlesen.
Ich könnte es vorlesen. Der FC St. Pauli ist auch wieder ein festes Mitglied in der Riege der stärksten Vereinsmarken. Der Kiez-Club stellt hierbei ein Paradebeispiel für ein stringentes Markenmanagement sowie die Entwicklung einer starken und unverwechselbaren Vereinsmarke dar, welche sich weitgehend unabhängig, und das ist das Wichtige, von den sportlichen Entwicklungen zeigt. Was sich eben unter anderem auch daran zeigt, dass zur Eröffnung des US-Vertriebes des FC St. Pauli nicht wie bei anderen Vereinen irgendwie eine große Tour der Mannschaft stattfindet, sondern eben ein paar Punkbands losfahren und das repräsentieren.
Genau.
Und T-Shirt verkaufen. Also die Marke St. Pauli funktioniert unabhängig vom Fußball her im Grunde schon.
Super.
Ja.
Bundesliga-Finalspieltag in Halle. Wunderbare Überleitung. 5 geile Punker feiern mit uns die ganze Zeit, klauen unter anderem das Mannschaftsschild und singen Lieder und drehen durch. Okay. Ja. Hab brutal reingegrätscht, ne? Ich will endlich
hier zu Wort kommen. Die Statistik bestätigt das, was wir alle wissen.
Strategisch unschlau, das große Thema mit Wolf ganz ans Ende der Sendung zu stellen.
Ja, wir müssen ja
Schacht mit den Hufen.
Wir müssen ganz kurz über Kiel reden. Danach haben wir dann den Rahmen, glaube ich, auch für die deutsche Meisterschaft
bereitet.
Magst du ganz kurz nochmal erzählen, warum Kiel ein dummer, kleiner, scheiß Provinzverein ist und am besten gleich wieder absteigt?
Das habe ich so niemals über meine Lippen gehen lassen. Und ich war gestern, was für ein Tag ist heute, Mr. Labowski?
Heute ist Mittwoch.
Gestern war ich bei der Sicherheitsbesprechung in Kiel zusammen mit unserem Sicherheitsbeauftragten Sven Brucks. Und ich habe davon erfahren, dass ich da hinfahren soll, bereits schon am Montag, also vorgestern. Und bin trotzdem gerne dahin gefahren gestern. Und es ist erstaunlich. Man könnte denken, die haben vorher in der dritten Liga nicht gegen größere Vereine gespielt, die Fans mitbringen. Das Ganze fing damit an, dass im Gästeblock
locker allein im Stehplatzbereich 2400 Leute reinpassen und der FC St. Pauli hat 1200 Karten bekommen. Und nach viel Rumgemecker, Rumgemotze und Gebettel wurde dann bereits letzte Woche Donnerstag um 17 Uhr bekannt gegeben, also knappe 12 Tage vorm Spiel, dass der Verein nochmal 1000 Karten bekommen würde. Hätte man das von vornherein gewusst, hätte mir auch sagen können, wir machen einen Sonderzug oder keine Ahnung. Also insgesamt hätte das die Planung für dieses Spiel sehr viel einfacher gemacht. Gestern bei der Sicherheitsbesprechung.
Ich frage mich nur gerade, was wäre denn sonst mit diesen 1200 Tickets passiert? Wären die einfach nicht verkauft worden?
Der Verein sagt, die Polizei wollte das gerne als Pufferblock haben. Die Polizei hat sich dazu nicht geäußert. Ich weiß es nicht genau, wer da den schwarzen Peter letztlich in der Hosentasche hat. Also ich glaube, im Zweifel wäre das einfach leer geblieben.
Okay.
Aus Sicherheitsgründen vielleicht. Und auch so ist es jetzt so, da bleiben immer noch genug Plätze frei. Also der Block ist deutlich größer, als wir Karten bekommen. Dann ist es so, jedem Verein stehen laut Statuten immer 10% des Kontingents insgesamt zur Verfügung. Also wenn Holstein Kiel 8000 Sitzplätze hat, dann stehen FC St. Pauli als Gastverein davon 10% zur Verfügung. Also laut Statuten. Der FC St. Pauli hat bekommen 80 Sitzplatzkarten. Die sind in dem Block K3 im Holsteinstadion. Und dann wurde gestern gesagt, ja, K3, das ist ja auch so ein Mischblock. Also wenn dann da Gästefans in Gästefarben auftauchen, dann müsste man die gegebenenfalls ja auch da herauskomplimentieren und vielleicht dann in den Gästestehplatzbereich bringen, woraufhin dann Sven Brooks auch nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt, das kann ja nicht angehen, dass wir hier offiziell Gästekarten bekommen und dann können die da nicht sitzen. Ja, nee, also wenn die da nur ein Trikot anhaben, dann geht das schon, aber wenn die anfangen Fahnen zu schwenken, dann geht es nicht. So geht es halt weiter. Dann war die große Frage, ja, wie viele Fans reisen denn da an? Okay, 2200, wie kommen die denn? Die Hälfte fährt mit der Bahn, ein paar fahren mit dem Bus, der Rest fährt wahrscheinlich mit dem Pkw. Ja. Ja, wo können die denn parken? Ja, normalerweise parken die bei uns ja an der Uni. Ach, das ist ja Dienstag um 18.30 Uhr. Nee, das geht ja nicht. Da ist ja noch Betrieb an der Uni, wie ja unsere Studenten hier am Tisch vielleicht wissen.
Überraschenderweise. Nee.
Dann könnten die vielleicht beim Baumarkt parken? Nee, Baumarkt, der hat bis 8 Uhr auf, das geht auch nicht. Also, die wissen.
Wir haben halt keine Dienstagsspiele gehabt oder keine Spiele unter der Woche bis jetzt.
Ja, aber das wissen die aber auch doch schon seit mindestens Juli, dass sie dieses Spiel haben werden. Ja. Und es ist da offensichtlich niemand vorbereitet. Die wissen momentan nicht, wo die Gästefans parken sollen. Sie wissen nicht so genau, wie viele Gästefans sie wo unterbringen können. Sie wissen nicht, was sie mit den Gäste-Sitzplatz-Fans anfangen sollen.
Ich finde sowas ja auch sympathisch irgendwo.
Es ist irgendwo auch sympathisch, aber es ist auch ein bisschen komisch.
Ja, ja.
Wenn man sich so denkt, so überlegt, was unserem Verein manchmal für Steine in den Weg gerollt werden von irgendwelchen Verbänden und Institutionen und dann hört man sich sowas an.
Aber ins ganz alte Holstein-Stadion passten ja irgendwie mal 18.000 Zuschauer, also mehr als jetzt. Und früher hat es da auch Spiele gegeben gegen HSV und gegen also große Gegner und das hat immer funktioniert.
Wir sind gespannt auf jeden Fall. Für alle, die diese Sendung hören und wenn es noch Werbeblock geben darf, der Verein verkauft am Sonnabend vorm Spiel ab 9 Uhr noch Karten für Spiel in Kiel.
Also falls am Ingolstadt-Spiel Sonnabend.
Ja. Jetzt Sonnabend.
Ja, super.
Egal, ich habe
versucht, mir was zu erzählen. Soll ich irgendwas vorspielen? Oder?
Nee, ich habe dir nur ein Audio geschickt, was in der Sendung jetzt, sicherlich noch
das war jetzt Platz
eben. Ah, sehr gut, alles gut.
Ups, Kiel.
Entschuldigung.
Kiel, aber jetzt gibt es keine Parkplätze, aber immerhin ausreichendes Ticketkontingent.
Redet viele Karten, wir müssen immer noch vielen Leuten absagen. Das ist immer so, der St. Paulianer an sich, haben wir schon mal gehabt in der Sendung, ist reisefaul, auch wenn der Gästeblock immer ausverkauft ist. Und wenn dann so Spiele sind wie Kiel, kann man ja mit Einstopp Buddy-Karte kann man da hin. Und die Einstopp-Strategie, da wollen sie alle hin plötzlich. Und
ich zum Beispiel.
Du zum Beispiel.
Ja, ich auch.
Wir sind ja froh, dass du nicht woanders in einer noch dichteren Reichweite im Stadion sein möchtest.
Am Mittwoch bist du im Volksparkstadion beim HSV gegen Dortmund, oder? Gehst du hin?
Natürlich nicht. Ich war seit mehr als einem Jahr.
Mehr als ich zwei werd, ich Wochen nicht mehr da. Es ist auf jeden Fall so ein Spiel, da möchte man sagen, okay, ich verkaufe dir eine Karte für den Bus nach Kiel. Wenn du auch eine Karte für den Bus nach Sandhausen kaufst, dann sind wir uns handelseinig. Ja, aber das ist leider nicht so. Von daher, ja.
Ich muss dazu sagen, ich habe mit meinem Fanclub habe ich ein Ticket bestellt. Was natürlich das Zeichen ist, ich fahre tatsächlich alleine nach Kiel. Ich möchte
möchtest du dafür jetzt Mitleid?
Nein, ich möchte nur zeigen, das muss Liebe sein.
Ja.
Ich habe die Karte auch gekriegt.
Was für ein Fanclub ist das? Ein Mode-Fanclub, wo keiner fährt oder was?
Korrekt.
Schwarze Liste.
Nein, eigentlich sind wir eine Zeit lang sind wir viel gefahren.
Wie heißt denn der Fanclub?
Nice Guys St. Pauli.
Fährt alleine. Das finde ich echt gut.
Ich bin ja auch schon länger dabei und ich erinnere mich tatsächlich früher, damals, da sind die Nice Guys viel gefahren. Das ist lange her.
Das stimmt. Aber so als.
Bevor sie ihre alte Liebe wiederentdeckten und dann stattdessen sich über den Eurosport-Player gekauft haben, um freitagsabends zu Hause zu sitzen und zu verzweifeln.
Also nein, das ist eine neue Liebe, Geburt der Kinder ist das natürlich. Da wird's dann, da setzt man Prioritäten.
Aber Jugendliche und Kinder ist doch ein super Übergang, um endlich über Blindenfußball zu sprechen.
Ja. Wieso Jugendliche eigentlich? Also
weil
so weit ist es noch nicht. Jugendliche sind
jetzt macht doch nicht alles kaputt hier.
Der hier überleiten darf, ist Mike.
Wollte gerade sagen, es gibt ja das Überleitungsmodul.
So, und ich sage jetzt noch kurz, die feuchten Biber fahren natürlich nach Kiel und auch nach Sandhausen. So.
Natürlich.
Wann ist Sandhausen?
In voller Frau- und Mannstärke.
Ja, geht so.
Ich habe übrigens noch was Interessantes zu Holstein Kiel.
Ach so, ja.
Wollen noch ein bisschen länger.
Nee. Da werde ich hellhörig, so, weil das finde ich gut.
Ein wenig Statistik. Es gibt eine... das ist ja fast ein Unternehmen inzwischen, das heißt Goal Impact. Die werde ich auch, kann ich jetzt schon vorankündigen, für den nächsten Übersteiger 130 werde ich ein Interview mit denen führen. Die haben nämlich eine Software entwickelt und daraus erstellen sie, oder beziehungsweise da bieten sie Verein, dem FC St. Pauli noch nicht, haben sie mir gesagt, der ist noch nicht, interessiert sich noch nicht für dieses Produkt, da
weil zu teuer ist.
Bewerten sie Fußballspieler und erstellen daraus, aus dieser Wertung, die ein Team dann hat, anhand der Fußballspieler erstellen sie ein Ranking. Um jetzt mal den Bogen zu Holstein Kiel zu schlagen. Schon vor der Saison war Holstein Kiel mit Abstand das beste Team der zweiten Liga. Laut dieser Statistik.
Der zweiten Liga. Du sagst jetzt, sie sind gerade erst in die Liga aufgestiegen und waren da schon aufgrund ihrer Werte.
Genau. Das funktioniert letztendlich so. Ich weiß nicht, kennt ihr...
Würde ich auch nicht kaufen.
Und Duisburg an 5.
Kennt ihr Eishockey-Statistiken? Da gibt es diese Plus-Minus... Also plus 1 kriegst du, wenn du auf dem Feld bist, während deine Mannschaft ein Tor erzielt. Und minus 1 kriegst du, wenn du auf dem Feld bist, während du ein Gegentor bekommst. Letztendlich, ganz grob gesagt, ist das eine ähnliche Wertung. Da geht es nur darum, was für eine Wertung hat Arjen Robben zum Beispiel, während er auf dem Feld steht. Wie viele Tore erzielt Bayern München in der Zeit, wie viele Gegentore bekommen sie. Also letztendlich so eine Plus-Minus-Rechnung.
Auch wenn man sich nur an der Eckfahne hinstellt.
Korrekt, absolut. Ja, es ist natürlich schwer zu bewerten. Also ist der freie Raum, den Thomas Müller hat, der wird ja auch manchmal dadurch geschaffen, dass Robert Lewandowski rechts rauszieht und da zwei Abwehrspieler mitzieht. Aber Robert Lewandowski kriegt keinen Scorerpunkt dafür und wird auch nicht bejubelt für die Aktion, weil das abseits der Kameras stattfindet, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. Und dementsprechend ist so eine Wertung, also finde ich, total sinnvoll. In dieser Wertung ist halt Holstein Kiel in der zweiten Liga, ich muss natürlich noch dazu sagen, dieser Algorithmus, das basiert nicht nur auf dieser einfachen Plus-1-Minus-1-Rechnung, sondern da sind natürlich noch sehr viel mehr Faktoren mit drin, zum Beispiel die Mannschaftsstärke, was dann einen selbst wieder schwächt. Entwickelt man sich selbst als Spieler? Also grundsätzlich sind da zig Faktoren drin. Das Ganze ist mal entstanden. Da kommen wir wieder zu Mesut Özil. Der Firmengründer, der hat mal beim Tippspiel mitgemacht, EM 2004. Und da hat er sich einen kleinen, wie man das halt macht als Mathematiker, sich einen kleinen Algorithmus zugeschrieben und rausbekommen, Griechenland ist ein absoluter Favorit auf den Titelgewinn. Und hat darauf gesetzt. Und dann hat er das ein bisschen weitergemacht. Und dann spuckte ihm immer wieder einen Namen aus eines 16-jährigen unbekannten Fußballers, dass das ein ganz, also von diesem Ranking, was er erstellt hat, dass das ein richtig guter Fußballer ist, das war halt Mesut Özil. Und dann hat er sich halt überlegt, okay, das machen wir, da können wir mehr draus machen. So, und jetzt kommen wir wieder zur zweiten Liga zurück. Ich habe hier vor mir eine Tabelle liegen mit den Goal-Impact-Werten der einzelnen Mannschaften. Wird natürlich wieder angepasst, nach dem 5. Spieltag, bevor allerdings das Montagsspiel mit St. Pauli stattfand. Und dort ist Holstein Kiel auf Rang 1 geführt. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 37%, dass sie auch am Ende der Saison diesen Platz halten werden. Der SV Darmstadt ist der zweite Platz. Und der FC St. Pauli liegt auf dem Relegationsrang in diesem Ranking.
Geile Firma.
Wobei super. Man sagen
doch kaufen, muss, doch kaufen.
Also wenn ich jetzt morgen zu Tipico gehe und sage, Holstein Kiel steigt auf, dann bin ich reich.
67%, ja. Wenn du die ersten drei Plätze, also inklusive Relegationsrang, zusammenziehst.
Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, war der Twitter-Account von Goal Impact aber bei der Kiel-Nummer auch so ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, warum die so weit oben stehen. Da ist der Algorithmus noch ein bisschen komisch. Und das Teilproblem ist natürlich, dass du auf Basis des da noch Drittligakaders und der Einzelwerte der Spieler quasi die Mannschaftsstärke berechnest und die natürlich als gerade aufgestiegener Club in ihrer Liga ja. quasi qua Ergebnissen hohen Goal-Impact-Wert haben müssen. Von daher glaube ich, dass das Modell ja auch sowas, verfeinert werden muss.
Sowas wird natürlich auch gewichtet. Also Darmstadt ist ja trotzdem oben, obwohl sie abgestiegen
sind. Ja, ja, klar, aber Ingolstadt war, glaube ich,
vor Ingolstadt der Saison auch letzter. Ingolstadt ist relativ weit unten. Ingolstadt ist, um genau zu sein, ist Ingolstadt letzter. Daher davor Greuther Fürth und davor Kaiserslautern. Was
super.
kaufen die ganze Firma.
Wir in die Relegation nach oben, Lautern in die nach unten. Ich... Grandios.
Du fühlst dich richtig bestätigt gerade.
Ist ein Melanton-Stammhörer.
Wisst ihr, was peinlich ist und zugleich bezeichnend? Immer wenn wir über so Relegationen oder so nach unten reden, Wolf fummelt
in meiner Technik rum. Ich putze den. Ich wusste gar nicht, dass es deine Technik schon ist, aber ist gut.
AFM-Rekorder, den säuber ich gerade ein bisschen.
Immer wenn wir über sowas reden, wer könnte absteigen oder so, denke ich automatisch 1860. Und dann fällt mir ein, ach, die sind ja schon
sind weg. Sind ja schon weg, ja.
Die steigen die Saison nicht ab. Gut, damit
kommen wir zum Ende der Sendung.
Ihre
ich sag nichts mehr.
Ist das nichts mehr? Nee,
weil das ist, guck mal, wir haben jetzt hier, wir sind in der dritten Stunde. Die dritte Stunde ist fast also vorbei.
Fühlt sich wie
lass, uns das Thema, lass uns das Thema in die nächste Sendung verfrachten und wir haben einen schönen Cliffhanger.
Okay.
Und finde ich irgendwie okay, weil das ist eine gute Sendung gewesen. Viel Marketing drin, finde ich irgendwie.
Ich verspreche dir jetzt schon, nächste Sendung werden wir da wahrscheinlich nicht drüber sprechen können, weil, und das ist jetzt der nächste Teaser, wir haben dann Evalinen zu Gast.
Was nicht ja. Dann ist es ja, egal, dann lassen wir das bleiben, dann ist es doch gut, aber pass auf, ganz ehrlich, weil dann, ganz ehrlich, ich meine, deutsche Meisterschaft hinten hinter allem Marketing dran zu hängen, ist dann auch der Platz unter Buntes und ferner Liefen.
Okay.
Dann findet es halt nicht statt oder wir machen einen Sonderpodcast oder irgendwas, weil wer sich da informieren will, findet das dann auch und
die Stammhörer des Millantons wissen ja über die Blindenfußballmannschaft eigentlich auch ganz gut Bescheid. Von daher machen wir da vielleicht tatsächlich mal eine Sonderausgabe, wo wir dann auch zum Beispiel mit Rasmus und Jonathan.
Genau, Rasmus, Jonathan, Paul, Philipp sind vier junge Leute. Die Studie, die du da zitiert hast, die fing bei 18 an. Die Hälfte unserer Spieler, die deutscher Meister geworden sind, sind 17 und die anderen 18. Und vielleicht lädt man die mal alle zusammen ein. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sozusagen in der werten Hörerschaft Lust haben, Fragen zu stellen oder überhaupt sich jetzt gar nicht vorstellen können, wie Blindenfußball funktioniert, und dann machen wir eine kleine Sondersendung.
Die kommen dann aber auf jeden Fall Samstag, Sonntag mal an den Borgweg. Nochmal der Hinweis, da dann das Masters. Eine Frage an dich.
Was du möchtest
war
doch.
Eine Frage, gar nicht groß ins Detail. Was war denn der Glückwunsch, der dich erreicht hat, der dich am meisten erfreut hat?
Das ist jetzt eine...
Gemeinde.
Also mich hat der Freund.
Vielleicht, oder was Lustiges an Glückwünschen, was kam, wo du vielleicht nie mit geredet hast.
Es kamen super viele Glückwünsche und der Sky Schmidt, der hat angerufen und gratuliert. Und das fand ich sehr nett und persönlich. Also der hat selber, viele machen über WhatsApp oder sowas in der Richtung. Und der hat einfach persönlich angerufen und gratuliert und das fand ich sehr schön irgendwie, weil da jetzt auch am Samstag gegen Ingolstadt und am Mittwoch gegen den HSV bei Sky zum ersten Mal Audiodeskription laufen wird. Und das mache ich mit einem Kollegen vom HSV zusammen, mit dem ich seit ein paar Jahren arbeite und oder wo wir halt unter dem Radar schon zusammen lange in dieser Blindenreportage arbeiten und Sky startet, weiß gar nicht, ob man das jetzt schon sagen darf, aber auch in diesem Dienst der Barrierefreiheit, dass Fußballspiele halt mit einer deskriptiven Reportage versehen werden. Und da wechsle ich oben auf der Tribüne irgendwie mal zwei Seiten weiter irgendwie, um dann vom Fernseher ab sozusagen zu schildern, was da passiert. Und das hat mich berührt, weil ich auch deutlich schon mal Unzufriedenheit drin hatte, egal was. Aber auf alle Fälle fand ich das persönlich und nett und ungewöhnlich. Und ansonsten gab es halt ganz viele Gratulanten. Ewald, der sozusagen der nächste Gast in der Sendung ist, der ist sozusagen mit uns oben auf der Etage, wo das Rugby-Büro ist, so, der hat keine Gratulation oder da ist dann immer so wortloses Anlander vorbeigegehe und so. Und das fand ich dann schon auch so ein bisschen okay. Macht ja nichts.
Wir sind Sie.
Wir sind Sie, genau. Nein, alles gut.
Okay, gut. Dann schließen wir
uns an der Stelle. Und wir haben eine schöne, das schöne, ich, also es gab auf einer Auswärtsfahrt nach Darmstadt haben wir den Millanton gehört und die fehlenden Einspieler, die fehlenden Unterbrecher bei langen, langen, langen Wortbeiträgen, die sind durchaus bedauert worden. Und ich habe ja hier dir gerade eine Nachricht geschickt, da ist ein Audio drin, was uns USP geschickt hat.
Das, der Voi-Voi-Voi-Song.
Der Voi-Voi-Voi-Song, genau, der ist da drin und das war ganz schön, weil das kam zu der Teamsitzung. Und ich habe dieses Thema mit Voi, und Voi ist ja dieser Schutzruf, den man im Blindenfußball sprechen muss, den habe ich nicht angesprochen. Und dann kam das Audio von USP mit Voi, egal, hört es euch an. Und das ist eigentlich ein schöner Ausklang. Und danke dafür und danke den 5 Punks aus Halle, die dann am Ende noch am Hallenser Bahnhof von der Bundespolizei noch angegangen wurden, weil wir dann mit 30 Leuten Pizza essen, Bier trinken, rauchend, feiernd durch die Stadt gezogen sind. Das war auch durchaus eine sehr mutige Aktion, weil die haben dann so dieses deutsche Meisterschafts, es gibt so von der Sepp Herberger Stiftung oder der angeschlossenen Agentur die Fotos, wo dann deutscher Meister draufsteht, und die haben dann einfach dieses Schild geklaut. Also einfach mitgenommen. So, und irgendwie
wir kennen die nicht.
Nein, das ist okay, das war in Ordnung. Also die haben das Schild mitgenommen und irgendwie, klar, also du kriegst so eine Glasschale in die Hand, aber irgendwie das Schild Deutscher Meister, warum, das kannst du auch für ein Jahr behalten. Und wir bringen das ja zurück, das nimmt ja keinen Schaden. Und mit diesem gab es eine sehr geile Demo durch die Stadt. Halle hatte allerdings auch ein Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Also es gab ein paar Leute, die da doch ein bisschen Befürchtungen hatten, so, ob das Lauthalsen, Schreins, Grölen durch die Innenstadt so. Weil das Spiel von Halle war auch deutlich vorbei, also dass man hätte sich gut begegnen können. Es gab so 2 Lok Leipzig-Fans, die dann da so vorbeigingen, und Sven meinte so, oh Alter, nein. Und dann aber freundlich gegrüßt, und der Torwartkollege von Sven, auch aus dem Handball, der meinte, ist mir scheißegal, ich feiere heute, und wenn es auf die Fresse gibt. Matze, lieb gegrüßt, ist alles gut gegangen. Nee, war cool.
Okay. Johnny hatte gerade noch was.
Ja, das, was wir eingangs nicht gemacht haben, die übliche Bewertung der Kleidung. Als Sieger des Podcasts hätte ich fast dich mit deinem Pullover, der, weiß ich nicht, wahrscheinlich vor meiner Zeit gedruckt wurde.
Ja,
Oldenburg, ist
aus den 80ern.
Oldenburg United. Nein, 90ern. Ich auch. Nee, ich bin aus den 80ern. Okay, sieht aber wesentlich älter aus als ich.
Ich hatte vorgeschlagen, heute meine
Regenbogen. Aber du fandst dich jetzt am besten.
Habe ich gar auch kurz überlegt, mich selber zu nominieren. Aber eben gerade beim Aufstehen habe ich gesehen,
legitim,
dass der Herr Schatz, Das Oberteil kennen wir schon, auch den
Kopf,
ist nicht
Kopf
besonders, auch das T-Shirt ist nicht so toll, aber habt ihr gesehen, dass er eine Jogginghose mit goldenen Adidas-Streifen drauf hat? Also für mich ist er der Modesieger dieses Podcasts.
Okay. Da sage ich vielen Dank.
Da können wir uns drauf. Da hast du meine Schuhe noch nicht gesehen, ey.
Und ist dir meine kurze Hose aufgefallen?
Ja, natürlich. Und auch die Socken von Rainer sind mir aufgefallen. Das ist geil.
All die neidischen alten Männer, hört ihr das da draußen? Hört ihr das?
Gesehen und bewertet, aber danke, die Hose hat alles. Ja. Das war. Ich fahre nicht mit nach Kiel.
Willst du noch eine Karte haben?
Ich
stelle mich Sonntag da an.
Absatz Materialwirtschaft
und Logistik. Der Sonnenkönig.
Gut, in diesem Sinne, kommt am Wochenende zum Blindenfußball-Masters. Lasst uns den FC St. Pauli gegen Ingolstadt zum Sieg schreien. Und wie auch immer, verbringt das Wochenende dann
die Handballer. So, genau, wenn noch jemand helfen möchte. Wir brauchen durchaus noch Hände.
Die melden sich dann bei blindenfußball@fcstpauli.de.
.com.
.com?
Ja.
Okay. Auch das kriegen wir hin. Und dann hören wir uns wieder am 4. Oktober. In dem Sinne, schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss.
Alles klar, Leute, viel Glück fürs Finale. Auf geht's.
Boy, 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 boy,